Das war 2 Wochen, nachdem ich aus der Burnout-Klinik kam.
Das Manager-Magazin bezeichnet sie als Wunderkind.
Mit 14 Jahren hat sie angefangen, BWL zu studieren.
Mit 16 Jahren hat sie ihre erste Firma gegründet und Informatik studiert.
Bei den German Startup Awards wurde sie als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet.
Mir wurde natürlich von klein auf immer gesagt, du wirst irgendwann mal einen Burnout haben, so wie du arbeitest. Ich war davon überzeugt, mir kann das nicht passieren.
Wie würdest du beschreiben, wie du in deiner Kindheit geprägt wurdest?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe früher mal gedacht, es gibt einen Grund, weshalb man getrieben ist, etwas zu tun. Mittlerweile denke ich, bei meiner letzten Gründung war ein Haupttreiber, Menschen zu beweisen. Ich glaube auch generell nicht, dass harte Arbeit oder viel Arbeiten zu Burnout führt. Ich glaube, das kommt hauptsächlich, wir hatten die Eltern meiner damaligen Lebenspartnerin besucht in den USA. Und schon den ganzen Flug habe ich nur geweint, weil ich innerlich wusste.
Verstehst du mittlerweile, wo das herkommt, dass du diese Emotionen zunächst nicht zugelassen hast?
Hier ist es richtig schwierig, irgendwas zu sagen, was jetzt nicht meine Eltern schlecht dastehen lässt.
Was sind die Dinge, die einem helfen, gesünder wieder entlassen zu werden?
Ich fange mal hinten an.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens.
Du hast schon in deinem jungen Alter, über das wir später auch noch reden werden, aber hast schon 3 Unternehmen gegründet. Welcher Moment als Unternehmerin war denn für dich bisher der emotional schönste und intensivste?
Für mich war das tatsächlich, als ich den German Startup Award gewonnen habe als Newcomerin des Jahres in 2023. Weil das war 2 Wochen, nachdem ich aus der Burnout-Klinik kam. Und für mich war das wirklich so ein richtig krasser Moment, weil während der Nominierungsphase und Bewerbungsphase ging es mir überhaupt nicht gut. Und dann halt zu merken, okay, trotzdem, dass alles so schwierig war in dem Moment, wurde ich am Ende irgendwie dafür belohnt und ausgezeichnet. Und nicht nur ich, sondern halt die gesamte Arbeit, die wir halt aufgebaut haben bei Optimo. Das war für mich so ein schöner Moment. Und auch vor allem mit meinen ganzen Mentoren und Investoren, eigentlich war jeder da. Also, und die sind dann aufgestanden, haben alle geklatscht und mit mir gefeiert. Und vorher hat mir noch eine Mentorin so geschrieben, ob du gewinnst oder nicht, wir werden dich trotzdem feiern. Und das war allein schon so das größte Geschenk an dem Tag. Und ja, umso schöner war es dann, da zu gewinnen. Also es war ein sehr emotionaler Moment für mich.
Du wirst lachen. Ich mache mir immer viele Gedanken, was meine erste Frage sein sollte. So, und ich habe hier eine B-Variante, für die ich kurz vor dem Gespräch da mich dagegen entschieden habe. Und sie wäre wie folgt gewesen. Ich hätte dich gefragt, Mona, wie war es eigentlich, als du diesen Award bei den German Startups bekommen hast? Und es ist witzig, dass du genau das erwähnst. Aber wenn ich da nochmal ein bisschen tiefer gehen kann, weil viele Menschen werden nie auf so einer Bühne stehen, die werden nie einen Award gewinnen, auch wenn sie fantastische Arbeit leisten. Aber was ging dir persönlich durch den Kopf, als du da standest? Du guckst in den Raum, da sind die bekanntesten UnternehmerInnen Deutschlands. Was hast du da gefühlt, gerochen, geschmeckt? Wie war das?
Also das war so eine riesengroße Dankbarkeit und ich habe mich so erfüllt gefühlt und ich war so sprachlos. Also ich stand da und in der ersten Reihe waren wirklich, also ich habe so gesehen Verena Pauster, Anahita Thoms und Laura Bornmann und einfach viele verschiedene, Christina Richter, so viele meiner Mentorinnen, alle haben mich so angestrahlt und ich habe nur das Lächeln von allen gesehen, Düsentecker, so, und ich dachte so, wow, das sind so coole weibliche Vorbilder für mich. Die haben es mir so gegönnt. Also ich habe so richtig in deren Augen gesehen, wie sich jeder für mich gefreut hat. Und ich wusste in dem Moment gar nicht, ich musste dann auch noch Fragen beantworten. Ich war in dem Moment so, oh, was sage ich denn jetzt? Und das war, also es war überwältigend und irgendwie auch so schön. Und ich war dann auch so, ja, wie hält man jetzt diesen Award? Und was mache ich jetzt? Und wann schüttel ich die Hand? Und wann nehme ich den Award? Und so typische Sachen. Aber es war eigentlich, also es war unbeschreiblich schön. Also einfach wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Und ich weiß noch, die Jana Linke hatte anmoderiert und die hat mir dann noch so Fragen gestellt und meinte irgendwie so, ja, und wie ist das? Weil ich war die allererste, die einen Award bekommen hat an dem Abend, weil Newcomerin des Jahres wurde immer als erstes vorgestellt. Und die Jana meinte so, ja, wie ist das jetzt so, als erste den Award zu bekommen? Und ich dachte so, voll cool, weil jetzt muss ich nicht mehr so lange warten und bin so innerlich gestresst, was passiert. Also
mega,
ja,
schön.
Das war wirklich schön.
Ja, erinnert mich, ich liebe es, Menschen in so einem Moment zu sehen, weil, egal ob das gestern war Wimbledon-Finale zum Beispiel, wenn man Menschen sieht, die einen sportlichen Erfolg schaffen, ja, oder jetzt in deinem Fall einen Business-Erfolg oder auch im kulturellen, auch im privaten Bereich. Aber meistens stecken Menschen so viel Liebe, so viel Leidenschaft, so viel Ausdauer und so viel Disziplin auch rein, und das dann auch anerkannt zu bekommen, ist einfach eine schöne Emotion, die auch inspirierend ist für Menschen, vielleicht auch so einen Moment mal zu erleben oder zumindest auch als Vorbild zu dienen, dass Leistung auch Spaß machen kann und die Anstrengung sich auch lohnt, egal ob man am Ende den Pokal in der Hand hält oder nicht, wie deine Mentorin sagt.
Absolut.
Okay, so, auch wenn du, ich werde es noch ein paar Mal sagen, ich will es eigentlich nicht zu oft betonen, aber du bist einfach noch jung für das, was du geschafft hast, aber trotzdem war es bis zu diesem Award schon ein langer Weg mit sehr viel Schweiß, sehr viel Höhen und Tiefen, und die werden wir uns heute genauer ansehen. Was ist denn, Mona, aus deiner Sicht so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen, die jetzt zuhören, kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Mir sind so unterschiedliche Dinge gerade durch den Kopf gegangen.
Nimm uns mit.
Also zuerst ist mir eine Sache in der Schule aufgefallen, dann dachte ich so, ja, das war halt für mich der Punkt, wo ich halt, ich habe da Klassen übersprungen und das war irgendwie auch für mich so ein wichtiger Punkt. Aber im zweiten Nachdenken habe ich so festgestellt, nee, eigentlich so, wer ich bin, hat schon viel, viel früher angefangen. Und da erinnere ich mich an so eine Kindheitserinnerung, da war ich bestimmt so 4 oder 5 und wir hatten immer, also meine Eltern sind beide Maschinenbauingenieure und deswegen haben die mich immer dazu auch motiviert, Sachen einfach auszuprobieren, wenn ich das wollte. Und ich wollte, also meine Mutter hat mir nicht erlaubt, Fernseh zu gucken, glaube ich, in dem Moment. Und ich wollte irgendwie Fernseh gucken und dann habe ich angefangen, eine Fernbedienung zu bauen. Also ich habe dann einfach Sachen, die rumlagen, genommen, zusammengepackt und habe dann also so verschiedene Plastikteile und so kleine Knöpfe, die wir irgendwie rumliegen hatten, und habe dann angefangen, an einer Modellfernbedienung zu bauen, die sich auch so anhört und die so das haptische Feedback gibt und so weiter. Und ich glaube, das beschreibt halt so meinen Charakter ganz gut und diese Leidenschaft, etwas aufzubauen und Probleme zu lösen und neue Dinge zu erschaffen. Und für mich war das dann die Befriedigung. Also ich brauchte dann gar keinen Fernseher mehr, sondern für mich war dann, okay, ich habe jetzt eine Fernbedienung gebaut, jetzt muss ich die ausprobieren. Natürlich hat die jetzt nicht direkt funktioniert im ersten Schritt, aber meine Eltern haben mir dann geholfen, da auch wirklich Elektronik und so weiter dran zu machen. Und so habe ich halt Schritt für Schritt gelernt und das war schon echt cool.
Mhm. Und das dann, glaube ich, auch charakteristisch für viele weitere Schritte ist, dass du, wenn du vor ein Problem gestoßen bist, dich nicht beschwert hast, sondern probiert hast, mit eigenen Händen, mit eigenem Grips eine Lösung zu finden. So, du hast es gerade am Anfang schon beiläufig erwähnt, du warst in der Burnout-Klinik, darüber möchte ich auch ein bisschen detaillierter sprechen, weil das auch nicht ganz typisch in deinem jungen Alter. Wir sehen typischerweise, dass Menschen, also ich würde mal sagen, vor 10 Jahren, Gefühl war es eher so 40, Mitte 40, dass Menschen das erlebt haben. Dann durch Corona, durch Pandemie wurde es auch immer früher. Aber es hängt gar nicht so sehr am Alter, sondern wie lange man schon über seine Grenzen hinweg gearbeitet hat. Und dadurch, dass du viele Dinge ja schon viel früher als andere Menschen gemacht hast, ist es gar nicht so verwunderlich, dass du eben auch in dem früheren Alter an diesen Punkt gekommen bist. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass es wie bei ganz vielen so ein schleichender Prozess war. Du bist dünnhäutiger geworden, du warst traurig, du hattest Ängste vor Meetings etc. Und dann kam es zu diesem einen Punkt, da beschreibst du, dass du morgens mit einer Panikattacke aufgewacht bist. Kannst du uns diesen Moment ein bisschen genauer beschreiben? Weil ich glaube, viele Menschen, ich hoffe nicht so viele, die zuhören, aber es ist nun mal so in der Gesellschaft, dass viele in diesem schleichenden Prozess sind und sich das noch schönreden und sagen, bei mir ist es doch noch gar nicht so schlimm, ich darf mich nicht so anstellen. Ja. Also beschreib doch mal diesen Prozess und dann auch, wo bei dir die Alarmglocken endgültig geklingelt haben.
Ja, also ich möchte 2 Sachen vorab nochmal ergänzen. Ich glaube nicht, dass Burnout damit zusammenhängt, wie lange man an etwas so sehr hart gearbeitet hat zum Beispiel. Und ich glaube auch generell nicht, dass harte Arbeit oder viel Arbeiten zu Burnout führt, sondern ich glaube, und ich forsche ja auch in meiner Promotion viel daran, woher kommt eigentlich Burnout? Ich glaube, das kommt hauptsächlich daher, wenn man gegen sich, gegen innere Glaubenssätze oder innere Überzeugungen arbeitet und immer wieder über die eigenen Grenzen geht, die eigentlich nicht eingehalten werden oder den Körper halt nicht wahrnehmen kann und deswegen über die Grenzen geht. Und das war halt dann, als ich so 20 war, bei mir der Fall, oder ja doch, ich war da 20, und war wirklich ein schleichender Prozess. Ich habe auch zu den Leuten gehört, die immer gesagt, also mir wurde natürlich von klein auf immer gesagt, du wirst irgendwann mal einen Burnout haben, so wie du arbeitest. Und ich dachte immer so, nein. Und ich hatte auch wirklich wöchentliche Coachings. Also ich habe viel präventiv gemacht, um keinen Burnout zu bekommen. Und ich habe mich sehr viel selbst reflektiert. Und ich war davon überzeugt, mir kann das nicht passieren. Ich habe ja auch ein gutes Zeitmanagement und so weiter. Aber ein Burnout hat nichts, wie gesagt, mit Zeitmanagement oder mit anderen Themen zu tun, sondern es ist im Endeffekt ein Erschöpfungszustand und kommt aus einer emotionalen Belastung, die nicht unbedingt messbar ist in Arbeitsstunden oder in wie schwierig war jetzt die Arbeitsaufgabe, sondern das ist ein emotionales Thema, was, wenn es nicht richtig verarbeitet wird, irgendwann halt zu einem Burnout führt. Burnout heißt in meinem Fall, ich war nicht mehr wirklich arbeitsfähig. Und ja, also das hat sich bei mir geäußert, wie du schon beschrieben hast, über die Zeit. Das hat sich, glaube ich, über 2 Monate langsam eingeschlichen und mir haben dann so meine Mitarbeiter das gespiegelt, so dass ich einfach ein bisschen härtere Entscheidungen treffe und weniger so dieses Smalltalk-mäßige drumherum hatte, sondern ich bin immer direkt zum Punkt gegangen, immer so, okay, das ist das To-Do, das machst du jetzt. Und also ich war halt irgendwie, meine Nettigkeit war nicht mehr da. Ich war einfach nur noch transaktional in allen Lebensbereichen. Und ich erinnere mich noch, dieser Moment, den du eben beschrieben hast mit der Panikattacke, das war mit ein ausschlaggebender Moment, aber der hat mich noch nicht überzeugt, in eine Klinik zu gehen. Das war ein Moment, da hatte ich innerlich schon das Gefühl, die Ausrichtung der Firma funktioniert nicht mehr so. Aber das ist manchmal so schwierig mit einer Firma. Man muss dann so überlegen, okay, ändern wir komplett das Produkt, ändern wir unsere Zielgruppe, ändern wir unseren Sales-Prozess, wo setzen wir jetzt im Endeffekt an, weil wir durch die wirtschaftlichen Auswirkungen, durch den Ukraine-Krieg und auch nach Covid haben unsere Kunden verloren und dann mussten wir überlegen, okay, wie gehen wir jetzt damit um, dass die Budgets anders verteilt werden und so weiter. Das heißt, ich stand vor diesen großen Entscheidungen, wo ich keine richtige Antwort drauf hatte. Und gleichzeitig haben mein Mitgründer und ich gemerkt, dass wir einfach ganz unterschiedliche Visionen davon haben, wie es in so einer schwierigen Phase jetzt weitergehen soll. Und dann waren wir beide, haben wir uns, glaube ich, beide sehr allein gelassen innerhalb der Firma gefühlt, obwohl wir ja zu zweit diese Firma aufgebaut haben. Und gleichzeitig gab es auch unabhängig von unserer Firmensituation so Entscheidungen, wo ich die ersten Mitarbeiter entlassen musste oder so. Also einfach nur aufgrund von Performance oder weil die Rolle nicht so ganz gepasst hat. Und da war ich halt mit 20 auch das erste Mal in der Situation, jemanden gehen zu lassen, was halt emotional für mich total schwierig war, weil ich auch so ein freundschaftliches Verhältnis mit denen hatte. Und das fühlt sich ganz schlimm an, jemanden einen Job wegzunehmen, auch wenn ich es heutzutage nicht mehr so sehe. Aber das also waren einfach mehrere Dinge. Und gleichzeitig meine romantische Beziehung war auch sehr schwierig für mich damals. Also ich hatte eine wunderschöne Beziehung, nur wir haben einfach festgestellt, dass wir so nicht längerfristig zusammen sein können und das war einfach total emotional belastend on top. Also und diese Entscheidung, sich da zu trennen, die habe ich auch ewig lange hinausgezögert und das wurde natürlich immer schwieriger für mich neben den anderen Themen. Das heißt, ich weiß noch, ich kam dann, wir hatten die Eltern meiner damaligen Lebenspartnerin besucht in den USA. Dann kam ich halt vom Flug zurück und schon den ganzen Flug habe ich nur geweint, weil ich innerlich wusste, oh, eigentlich müsste ich diese Entscheidung treffen. Und dann kam ich an und durch Jetlag hatte ich halt nicht genug Schlaf und du kennst es bestimmt, ne? Mhm. Dann hat man, also tendiere ich in dem Fall zu so einer depressiven Episode oder so. Also mit Schlafmangel, das ist ganz schlimm. Und irgendwie hat das alles so richtig getriggert und so zum Überlaufen gebracht. Und dann habe ich nur noch gezittert und bin direkt zu meinem Hausarzt gegangen. Und der meinte dann so, hey, natürlich gibt es die Option, in eine Klinik zu gehen, aber hier gibt es auch schon so ein Online-Tool, was du schon mal durchmachen kannst mit verschiedenen Übungen. Vielleicht hilft dir das schon. Und das hat mir auch teilweise geholfen. Also es war gut, weil es war einfach so schwer, auch einen Therapeuten oder so zu finden, findet man einfach nicht. Und ich hatte auch eh das Gefühl, das würde mir gar nichts bringen, weil ich einfach schon jahrelang, ich wusste ja schon, wie man sich selbst reflektiert, also ich hatte das Gefühl, das würde mir gar nichts bringen, sondern ich brauchte eher so ein komplett raus aus meinem Alltag gezogen werden. Und dann hatte mein Arzt das erste Mal das angesprochen mit der Klinik und das war so im Dezember 2022 und ich dachte noch so, Also an sich wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, weil alle Leute sind im Urlaub. Das heißt, wenn ich im Dezember hingehe, keinen interessiert es, wenn ich im Februar wieder da bin. Und das Problem war, ich hatte diese ganzen Entscheidungen noch nicht durchgezogen. Die ganzen Trennungen, die ich so im Kopf hatte, die waren noch nicht vollendet. Und die ganzen Entscheidungen, was passiert mit der Firma, weil ich kann ja nicht einfach gehen. Also wie stellen sich das Ärzte vor? So, ich kann ja nicht einfach aus meiner Firma gehen. Woher kommen dann die Umsätze? Wie werden dann die Mitarbeiter bezahlt und so weiter? Das heißt, ich habe dann überlegt, wie gehe ich jetzt vor? Und dann haben mein damaliger Mitgründer und ich eine sehr strukturierte Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Und er ist dann aus dem Unternehmen rausgegangen. Und das haben wir relativ schnell innerhalb von 4 Wochen abgewickelt, haben auch einen Plan mit den Mitarbeitern erarbeitet, wie die ohne mich auskommen und mit den Kunden weitermachen können. Und wir haben allen Investoren gesagt, dass ich mich rausnehme für eine Zeit. Und alle Investoren waren total verständnisvoll und haben das unterstützt. Und das war also wirklich ein ganz toller Prozess. Und dann habe ich mich auch von meiner Lebenspartnerin getrennt. Und dann, irgendwie so einen Tag danach, kam ich direkt in die Klinik. Also es war wirklich so, diese Entscheidungen waren alle weg. Und dann war ich so, okay, jetzt nehme ich mir mal Zeit zum kompletten Ausruhen.
Aber ist es nicht auch ermutigend und inspirierend zu sehen, dass all die Dinge, wenn man gezwungen wird, sie zu tun, doch funktionieren? All die Dinge, wo man denkt, die Welt geht unter, wenn ich dieses mache oder jenes mache, und man sieht, die Welt geht doch nicht unter. Es ist vielleicht ein kleines Tal zwischendurch, aber es funktioniert trotzdem irgendwie.
Ja, rückblickend ist das immer ein schönes Gefühl, aber ich glaube, alle Menschen, die vielleicht jetzt zuhören und in diesem Tal gerade sind, in dem Moment fühlt man sich, als würde das nie wieder bergauf gehen, und ja, man weiß auch nicht, ob das schon der tiefste Punkt ist oder ob es noch weiter runter geht.
Genau.
Weil manchmal, da kam noch dazu, dass wir uns kein Gehalt ausgezahlt haben in dem Moment. Ich dachte so, Mist, was mache ich jetzt mit meiner Wohnung, während ich nicht da bin? Also so, aber man findet immer eine Lösung.
Ja, und
also,
du lächelst jetzt dabei, aber das sind natürlich Existenzängste, die man hat. Und in dieser Situation mit diesem Mindset, rational gute Entscheidungen zu treffen, ist natürlich eine riesige Herausforderung. Ich würde gern, Mona, von dir noch so ein bisschen verstehen, weil man hört ja oft, man geht in die Klinik 4 Wochen, 2 Monate, 3 Monate, und dann kommt man irgendwie anders raus. Mhm. Aber was in so einem Aufenthalt passiert, ist für viele Menschen eine Blackbox. Kannst du uns ein bisschen erläutern, jetzt ohne jedes Detail auszuplaudern, aber was macht man da so? Was sind die Dinge, die einem helfen, gesünder wieder entlassen zu werden?
Mhm. Ich fange mal hinten an, also um gesünder entlassen zu werden. Was mir geholfen hat persönlich, war der Abstand zu meinem Umfeld in Berlin, der Abstand zur Startup-Szene, weil ich so tief da drin war, dass es ging mir so viel darum, mich zu beweisen und so weiter, dass ich einfach den Abstand gebraucht habe. Das heißt, alleine 2 Monate isoliert zu sein, das war für mich der größte Benefit. Und für viele der Mitpatienten damals gab es andere Dinge, die denen mehr geholfen haben. Und da leite ich dich einmal kurz durch den Alltag. Also in der ersten Woche ist wie so eine Art Onboarding. Da hat man noch gar keine Termine. Da hat man einmal einen Termin mit der Haupttherapeutin sozusagen und spricht über die Ziele, sage ich mal, für den Aufenthalt und wie lange der Aufenthalt sein soll. Und typischerweise ist es halt mindestens 6 Wochen, glaube ich, und maximal 12 Wochen. Und nach irgendwie 6 Wochen wird entschieden, ob das dann 8 oder 12 Wochen sind. Also, dass man sich ein bisschen drauf einstellen kann, wann man wieder in seinen normalen Alltag zurückgeht. Und dann hat man so verschiedene Therapien, so Ergotherapie oder andere Therapien. Und man hat maximal 3 solcher Zusatztherapien pro Woche. Das ist sowas wie Bogenschießen, Boxen, Bouldern, Yoga, Fingermalen, Werken. Also ganz viel kreative Dinge, und da sind halt immer auch Therapeuten dabei, die aus deinem, je nachdem wie du das Werkzeug in die Hand nimmst oder wie du die Steine an der Wand vom Bouldern greifst, dementsprechend geben die halt Feedback über deine unbewussten Handlungen. Also die interpretieren dann zum Beispiel, wenn du mit Augen zu an der Boulderwand bist, je nachdem wie du dich bewegst, interpretieren die, ob du irgendwie ein vermeidender oder ängstlicher Bindungstyp bist oder sowas, und wie du in der Kommunikation und Interaktion mit anderen Menschen handelst. Und das fließt dann alles mit in so eine Gesamtbewertung von den Therapeuten mit ein, und die geben dir dann einmal die Woche so ein Gesamtfeedback sozusagen. Also ich habe das immer so als Business-Meeting gesehen, und deswegen sage ich das jetzt auch so, es war wie so eine Art Sprint, und dann war so eine Retrospective, wo wir durchgegangen sind, was meine Muster anscheinend sind. Und zwischendurch hat man so viel Zeit für nichts tun, was ich ganz, ganz schlimm fand. Aber es war einfach, glaube ich, wirklich, also da waren vielleicht 30 Minuten pro Tag geblockt für einen Termin und der Rest war halt nichts tun. Ich weiß noch, wie ich in der ersten Woche gefragt habe, und wann darf ich arbeiten? Und dann meinte die Therapeutin so, ja, sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie arbeiten wollen oder so, damit wir den Impuls irgendwie festhalten können. Und ich dachte mir so, okay, anscheinend ist es hier verboten, also sage ich lieber nichts. So, und ja, also das war wirklich interessant. Und dann hat man halt immer ganz viel, es gibt so einen Gruppenraum und jeder hat so sein eigenes Zimmer. Das heißt, man kann, wie man möchte, alleine Zeit verbringen oder in einer Gruppe, was ich auch ganz angenehm fand, weil manchmal sitzt man einfach dann und in Gesellschaft mit anderen, muss sich aber nicht unterhalten. Und es gab auch solche, es gab so ein Codewort dafür, falls jemanden etwas triggert, weil ja jeder mit unterschiedlichen Problemen da war. Es war zwar alles auf Burnout, sage ich mal, spezialisiert, aber viele hatten unterschiedliche Themen. Das heißt, es gab so ein Codewort. Wenn das gesagt wurde, dann wurde das Thema sofort gewechselt, ohne dass jemand irgendwas nachgefragt hat. Und das war, glaube ich, sehr angenehm für viele.
Das ist interessant. Ich hatte letzte Woche einen Sven Hannawald, die Skisprunglegende, und ich habe ihm eine ähnliche Frage gestellt, wie er seinen Klinikaufenthalt wahrgenommen hat. Und er sagt, es war eine absolute Wohlfühloase, weil er sagte, er hat Menschen getroffen, die die Tagesklinik-Variante genommen haben und die haben sich dann in den 3-4 Stunden wahnsinnig gut und sicher gefühlt, sind aber sofort am gleichen Tag wieder in die für sie empfundene unsichere Freiheit entlassen worden. Und das, sagte er, da hat er Angstzustände bekommen, die Vorstellung, dass er jeden Abend wieder raus muss. Und deshalb hat er sich für diesen Klinikaufenthalt entschieden. Und du schilderst jetzt auch, dass erstmal ein Mehrwert war aus dem Umfeld, was einen ja zu seinen destruktiven Verhaltensweisen und so immer wieder auch geführt hat, erstmal rauszukommen.
Voll. Und da kam auch noch dazu, es war Corona in dem Moment und mich durfte keiner besuchen. Also ich glaube, einmal die Woche durfte ich jemanden außerhalb der Klinik treffen für eine Stunde oder 2 Stunden oder sowas in die Richtung. Das ist heute, glaube ich, anders, aber damals war das so. Und zum Glück haben meine Eltern eine Stunde entfernt gewohnt und sind dann halt alle 2 Wochen mal zu Besuch gefahren. Aber man sieht wirklich niemanden aus dem eigenen Umfeld. Und die meisten Leute arbeiten ja auch. Also alle meine Freunde in meinem Umfeld haben gearbeitet. Das heißt, ich hatte niemanden, den ich anrufen konnte. Und war halt viel immer dort mit den Menschen.
Wie wird insgesamt das Handy gehandhabt? Weil draußen haben ja Menschen auch mehr Zeit, als sie glauben. Aber sie vertun die Zeit am Handy. Wie war da die Regelung in deiner Klinik?
Nicht sehr streng. Also man durfte alle Geräte so benutzen, wie man möchte. Aber es gab nicht so viel Internet überall. Aber ich hatte einen mobilen WLAN-Router und das wusste halt keiner.
Hast du reingeschmuggelt?
Ich habe halt vorher überlegt, ich habe den, dann nehme ich den halt mit. Also für mich war das kein Problem, da die Zeit zu überbrücken.
Okay, gut. Du hast mir netterweise das Exposé deiner Promotion, deiner anstehenden Doktorarbeit mal geschickt und ich habe das durchgearbeitet und ich fand da eine Formulierung spannend, wo du über die Zielsetzungen deiner Arbeit sprichst. Und eines war, du möchtest unter anderem zeigen, dass Burnout bei Unternehmern, Unternehmerinnen auch oder vor allem durch die Prägung in ihrer Kindheit auch ausgelöst wird. Wie würdest du beschreiben, wie du in deiner Kindheit geprägt wurdest, was dann zu diesen Verhaltensweisen, wie gerade geschildert, geführt hat?
Das ist eine sehr gute Frage, aber es gibt keine leichte Antwort darauf. Ich fange mal, sag ich mal, bei dem Missverständnis an, was ich hatte, was dazu geführt hat, dass ich als Unternehmerin so leistungsgetrieben bin oder dass ich, glaube ich, als Mensch sehr leistungsorientiert bin. Das ist ja der Drive, ne? Und ich habe früher mal gedacht, es gibt halt einen Grund, weshalb man getrieben ist, etwas zu tun. Aber mittlerweile denke ich, der Drive ist wie so ein Kuchen und es gibt unterschiedliche Gründe, was einen treibt. Und bei meiner letzten Gründung war, glaube ich, ein Haupttreiber, Menschen zu beweisen, dass ich gut genug bin. Also dieses Gefühl, dass ich eigentlich nicht gut genug bin und ich irgendwie durch meine Intelligenz und durch große gesellschaftliche Bewegungen Menschen zeigen kann, dass ich gut genug bin, damit ich mich gut genug fühle. Was natürlich das Problem ist, das passiert nicht. Also dieses gut genug fühlen muss zuerst kommen und dann kann man danach überlegen. Aber das war halt ein großer Treiber. Natürlich zählt der Treiber auch dazu, dass ich es liebe, Dinge zu erfinden und etwas Neues zu entwickeln und dass ich auch total Spaß hatte, mit den Kunden zu arbeiten und das aufzubauen und zu lernen. Das ist halt auch ein Teil davon. Also es ist nicht nur der Hauptteil, ne? Dieses nicht gut genug sein. Und da würde ich sagen, Es gibt, also immer wenn ich so Hypnosen gemacht habe oder ich hatte ja auch viel Neurocoaching, wenn wir dann in die unbewussten Zusammenhänge gegangen sind, gibt es so ein paar Core Memories, so verschiedene Erinnerungen, die dazu vielleicht geführt haben, aber das sind wirklich so Kleinigkeiten. Ich könnte nicht sagen, das kann man nicht verallgemeinern. Es ist einfach nur sowas wie, ich war vielleicht 3 und dann war meine Mutter einkaufen und ich habe nicht gehört, wie sie mir Bescheid gesagt hat, dass die einkaufen geht. Oder ich war nicht 3, sage ich, vielleicht war ich 5. Wenn nicht, dass irgendwer denkt, meine Mutter hat mich so allein gelassen. Aber ich weiß noch, ich habe mich nicht daran erinnert, dass sie gegangen ist. Und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ich bin alleine. Und ich habe mich total allein gelassen gefühlt. Und dann kam sie irgendwann wieder und es war alles okay. Aber dieser Moment hat mich dann irgendwie so geprägt und hat bei mir ein Gefühl ausgelöst von allein gelassen werden, verlassen werden. Und das ist ja, also wenn ich jetzt auf die Situation gucke als Erwachsene, ist es eigentlich total in Ordnung gewesen, wie alles passiert ist. Aber als Kind hat es in mir so eine Angst ausgelöst, die sich dann damit verbunden hat, okay, wenn ich immer Kontrolle habe, wenn ich immer alles weiß, was passiert und wann, dann kann mir nichts passieren, dann bin ich sicher. Also das hat sich daraus abgeleitet. Und ich glaube, und später kam das dann irgendwie, ich habe gemerkt, wenn ich richtig gute Noten in der Schule habe, dann werde ich von Lehrern gelobt. Also es ging nicht mal unbedingt um meine Eltern. Meine Eltern haben immer im Grunde gesagt, mach das ruhig gut. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie mich sehr gepusht haben. Und ich wollte immer den Lehrern irgendwie gefallen und so zeigen, dass ich so 15 Punkte in jedem Fach bekommen kann. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dann von denen mehr gemocht werde und dann mehr mit denen auf Augenhöhe bin, weil ich mich als Schülerin immer so unter denen irgendwie gefühlt habe, also dieses Autoritätsmäßige. Und wahrscheinlich kam auch daher dann hinterher so die Idee, okay, wenn ich Unternehmerin bin, dann habe ich ja niemanden über mir. Das heißt, ich kann selber alles entscheiden. Also es sind viele verschiedene Dinge, die da zusammentreffen, die dazu geführt haben, wie sich meine Glaubenssätze oder Denkmuster dann entwickelt haben. Mhm.
Über Glaubenssätze, Überzeugungen möchte ich gleich noch ein bisschen tiefer reingehen, weil es ja auch ein Schwerpunkt jetzt deiner aktuellen Arbeit ist. Und was viele Menschen, glaube ich, nach wie vor, auch wenn man die Stichworte kennt, in ihrer Kraft komplett unterschätzen, was für eine Power sie tatsächlich haben. Du hast gerade deine Eltern erwähnt. Ich fand das spannend, was du gesagt hast, dass, das heißt ja oft, werden diese Dinge in der Kindheit geprägt und dann sind immer die Eltern so die ersten Schuldigen sozusagen. Aber du hast jetzt gerade auch erklärt, dass es nicht nur Eltern sind, die Einfluss haben. Es können Lehrer sein, es können Trainer sein, es können irgendwelche Bezugspersonen sein. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals Tennis gespielt, ganz vernünftig, als ich so 10, 11, 12 war. Dann war ich in so einer leichten Krise, verletzungsbedingt, aber auch mental bedingt. Und dann habe ich irgendwann wieder besser gespielt. Und als ich mein erstes Turnier dann wieder gewonnen hatte, kann ich mich noch erinnern, dass der Konditionstrainer des Verbandes, des Bayerischen Tennisverbandes, zu mir kam und sagte, du kannst ja doch noch Turniere gewinnen. So, und es war als Lob gemeint, aber heute verstehe ich, was sowas mit einem jungen Menschen, der 14, 15 ist, der unterbewusst nimmt der raus, die vertrauen mir ja gar nicht, die stehen gar nicht hinter mir. Und das war einer meiner Treiber, den ich erst im Erwachsenenalter erkannt habe, dass ich jetzt jedem zeige, dass ich doch immer gewinnen kann und sowas. Ja. Und ich finde es so schön, weil du hast auch gerade, manche würden es als Banalität bezeichnen und das, was ich jetzt gesagt habe, ist auch eigentlich eine Banalität, aber solche Dinge können wirklich neuronale Verästelungen kreieren, die sich zu etwas sehr Prägendem auswachsen können.
Mega spannend, ja.
Deine Mutter durfte ich nicht persönlich, aber in einer Doku vom ZDF 37 Grad kennenlernen beziehungsweise ihr zuhören. Und sie hat auch was Bemerkenswertes gesagt. Sie sagte, dass sie dich nie unter Leistungsdruck gesetzt haben, aber sie euch Leistungsfreude vermitteln wollten. Mhm. Und diesen Begriff hatte ich noch nie gehört. Er gefällt mir richtig gut, weil Leistung per se ist ja nichts Schlimmes. Gar nicht. Kommt ein bisschen in Verruf gerade, weil es, wenn man es übertreibt, macht es einen krank. Aber in dieser gesunden Balance ist ja was Wunderschönes. Wie hat sich das für dich, Mona, als Kind angefühlt? Ich glaube, es gibt viele, die wissen, wie sich Leistungsdruck anfühlt, aber wie hat sich dieses Leistungsfreude-Stimulieren für dich angefühlt in der Kindheit? Oder wie hast du es erlebt?
Ja, ich habe das als etwas sehr Cooles empfunden. Also für mich war das, ich glaube, es hat damit angefangen, dass ich nach der 4. Klasse gemerkt habe, die 5. Klasse ist doch ein bisschen schwieriger als die Grundschule. Und dann hatte ich mal so ein Gespräch mit meinen Eltern und es ging so darum, möchtest du zu den richtig guten Schülern gehören oder zu den mittelmäßigen? Ist im Grunde egal, aber das ist deine Entscheidung. Ne? Mhm. Und dann dachte ich so, ja, ich will schon zu den guten gehören. Und dann haben mir meine Eltern so verschiedene Lernmethoden gezeigt. Wir haben so für Latein zum Beispiel hatten wir so diese Deklination haben wir aufgeschrieben und an die Wand gehängt. Und dann habe ich die immer abends vorm Schlafen halt durchgelesen. Und es war wie so ein Spiel. Also anstatt, dass wir abends ein Buch gelesen haben, was halt davor irgendwie als Kind immer das Highlight war, war das so, ach Mama, ich kann die heute vordeklinieren. Ich habe das alles gelernt. Es war halt, es war wie so ein Spiel irgendwie. Und es hat auch Spaß gemacht. Also ich habe das nie als irgendwas Anstrengendes oder so empfunden, sondern eher so, ah, cool. Und meine Schwester hat ja auch gleichzeitig andere Sachen gelernt. Und dann war das immer so, ah, was hast du heute gelernt und was habe ich heute gelernt? Und es war immer was Schönes, so was Neues zu lernen. Und ich habe mich auch gefreut, dass ich dann auch in der Schule gemerkt habe, wie gut das funktioniert, weil es mir auch Spaß gemacht hat.
Du hast auch so eine schöne Aussage, du hast mal verstanden, wie man schneller lernt und dann wurde dir auch in der Schule schnell langweilig. Das werden wir uns später noch im Detail anhören, weil ich glaube, dass das, was heute Menschen, die wenig Zeit haben, trotzdem mit der ganzen, mit dem Fortschritt Schritt halten wollen, die wollen dieses Skill lernen und da werden wir in ein paar Minuten auf jeden Fall noch tiefer drauf eingehen. Ich möchte nochmal kurz zurückkommen, was Menschen in diese Überforderung treibt. Und eine Aussage von dir, die ich auch sehr bemerkenswert fand und auch bei vielen Menschen, die ich begleiten darf, beobachte, ist, dass du in einer gewissen Zeit deines Lebens nicht fähig warst, die ganze Bandbreite an Emotionen zuzulassen. Ein so ein Glaubenssatz war, Emotionen sind for Loser, also für Verlierer. Und erklär Menschen doch mal, die auch sagen, ja, ich bin jetzt nicht der, die emotionalste, wieso die Zusammenhänge sind zwischen ich fühle nicht alle Emotionen und ich überfordere mich, ich komme in eine Burnout-Situation und wie du auch wieder gelernt hast, diese Emotionen in der vollen Bandbreite zu fühlen.
Ja, emotionale Skills sind neben Business Skills die wichtigsten, denke ich. Was hilft da? Also wenn man in diesem Tunnel drin ist, also ich arbeite den ganzen Tag und ich bekomme auch Dopamin dadurch, dass meine Leistung als gut empfunden wird und so weiter, dann ist das Nervensystem in so einem Fight-or-Flight-Modus, also dieser Kampfmodus, wo es halt immer darum geht, im Grunde zu überleben, ne? Übertrieben gesagt, und nicht in diesem Rest and Digest, wo sich das Nervensystem entspannen kann. Und wenn man an alles so rational rangeht, dann ist es nicht so leicht, manchmal diese Emotionen zu spüren. Ich glaube, das ist auch ein sehr schwieriger Punkt, das irgendwie, also Emotionen zu lernen, ist nicht so leicht, wie man denkt als rationaler Mensch, weil man kann ja so viel darüber reden, was ist eine Emotion und so weiter, aber die dann auch wirklich zuzulassen und zu spüren, das ist halt der nächste Punkt. Und was mir da sehr geholfen hat, war Neurocoaching, also das einfach über das Unterbewusstsein das ganze Thema zuzulassen und mit somatischen Tools zu arbeiten, das heißt über den Körper diese Emotionen zu verstehen und sowas wie Meditation. Ich habe nie verstanden, was Menschen meinen, wenn sie meditieren, geht es ihnen besser. Ich habe das gehasst, 5 Minuten lang nichts zu tun, so ich habe dann meine To-Do-Liste im Kopf, bin ich durchgegangen und irgendwann, ich habe sogar von Stefanie Stahl das Buch gelesen. Und da stand so drin, wie man meditieren kann, indem man sich einfach einen Timer setzt und dann mal durchgeht, was für Gedanken habe ich gerade, welche Emotion fühle ich und wo fühle ich das im Körper. Und das war für mich der Game Changer, also diese mini kleine Sache. Und dann wurde mir erklärt, wenn du diese 3 Dinge in der Kombi hast, kannst du deine Bedürfnisse ableiten. Und das hat für mich so viel Sinn ergeben, weil ich so dachte, okay, meine Emotionen können mir irgendwie so zeigen, was ich tun muss eigentlich. So Intuition funktioniert ja auch, also richtig smart. Und dann habe ich angefangen, regelmäßig zu meditieren und habe über das Neurocoaching und Hypnotherapie bin viel in diesen unbewussten Zustand reingekommen, wo es mir viel leichter fiel, meine Emotionen zu fühlen und auch zuzulassen, weil ich da halt in dem Moment angeleitet wurde. Und ich dann auch ertappt wurde von einer anderen Person, die sagt, ah, willst du diese Emotion gerade nicht fühlen? Und ich so innerlich so, ich will jetzt nicht vor der weinen oder so, ne? Und dann immer, wenn sie das so angesprochen hat, so, ah, welche Emotion kommt da gerade hoch? Dann habe ich richtig angefangen zu weinen und so und habe das dann auch zugelassen. Und so ging das auch mit anderen Emotionen, wie zum Beispiel Wut. Ich habe ewig lang keine Wut empfunden. Ich habe immer gedacht, ach ja, ich muss ja nicht sauer sein. Wut ist eine Emotion für für Menschen, die sich nicht beherrschen können. Das war auch so ein komischer Glaubenssatz, weil jetzt denke ich, Wut zeigt mir halt Grenzen, also wo es mir also anscheinend zu viel wird und gibt mir halt eine Richtlinie, genauso wie mir Traurigkeit zeigt, okay, das sollte ich jetzt einmal durchfühlen, da ist anscheinend irgendwas, was mir gerade wichtig ist und dem möchte ich auch irgendwie den Raum geben.
Verstehst du mittlerweile, wo das herkommt, dass du diese Emotionen zunächst nicht zugelassen hast? Ich frage das sowohl aus eigenem Interesse, aber ich habe jetzt, wir haben 10 Monate altes Kind und da möchte ich natürlich immer verstehen, wo kann man vielleicht Dinge richtig oder falsch machen, dass man eben Kinder großzieht, die eben nicht so eine Hemmung haben, die ganze Emotionspalette auch wahrzunehmen und zuzulassen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, hier ist es richtig schwierig, irgendwas zu sagen, was jetzt nicht meine Eltern schlecht dastehen lässt oder so, weil ich glaube, dass sowas kommt, kann viel durch die Erziehung beeinflusst werden, also wie man lernt, mit Emotionen umzugehen. Und ich glaube, meine Eltern sind halt beide sehr rational und haben einfach diese Skills auch nicht so wirklich gehabt zu dem Zeitpunkt, mir richtig beizubringen, meine Emotionen zu regulieren. Also ich glaube, dass es manchmal so ist, dass man als Eltern selbst mit der Situation ein bisschen überfordert ist und dann es schwierig wird, auf das Kind richtig einzugehen, also gleichzeitig dem Kind Grenzen zu setzen und trotzdem den Raum zu geben für die Emotionen. Also ich hatte zum Beispiel oft Wutanfälle als Kind und ich glaube, dass das ziemlich anstrengend wurde für meine Eltern irgendwann. Und es gibt ja keine Anleitung so wirklich für ein Kind. Das heißt, für mich, ich habe dann halt nicht gelernt, wie gehe ich damit um. Es ist eigentlich gut, einen Wutanfall zu haben, aber vielleicht muss ich nicht die ganze Tür zerstören, sondern es reicht, wenn ich ein Kissen auf den Boden haue oder so. Oder wenn ich mal in ein Kissen reinschreie zum Beispiel. Oder einfach zu sagen, was mein Bedürfnis ist in dem Moment, weil jeder Ausdruck von Emotionen spiegelt auch irgendwie ein Bedürfnis wider. Und das ist halt eine Sache, die ich jetzt gelernt habe und die ich jetzt mit meinem jetzigen Wissen auch vielleicht Eltern empfehlen würde, auch wenn ich selbst nicht Eltern bin, einfach, sage ich mal, die richtigen Kommunikationstools frühzeitig beibringen. Aber ich glaube eh nicht, dass es richtig oder falsch gibt. Also egal, was ich jetzt sage, das, was ich heute sage, kann auch nächste Woche wieder falsch sein. Aus philosophischer Sicht, es gibt eh keine Wahrheit sozusagen. Ja. Genau.
Ja, aber es macht total Sinn und ich durfte vor kurzem eine Sache lernen von einer Psychologin, die auf Kinderpsychologie spezialisiert ist und da die sagt viele schlaue Sachen, aber darum geht's heute nicht, aber eine Sache war, sie sagte, wenn Kinder traurig sind, dann kommt von ganz vielen Eltern der gut gemeinte Hinweis, wein doch nicht. So, weil man es trösten möchte, weil es einem leid tut, wenn man ein trauriges Kind sieht. Aber was kommt aus Kinderperspektive an, dass die Menschen, die mehr vom Leben verstehen, gerade sagen, dass die Emotion, die ich gerade fühle, falsch ist. Und damit fängt man an, Emotionen runterzufahren und bis hin sogar, dass man sich nicht mehr selber vertraut, dass die Emotionen die richtigen sind.
Ja.
Und das habe ich mir wirklich ganz dick hinter die Ohren geschrieben, dass ich erstmal nicht sage, deine Emotion ist falsch oder möchte sie ausreden, sondern genau wie du sagst, fragen, welches Bedürfnis dahinter steht, und da einfach dann probieren, tröstend zu wirken, aber nicht erst sagen, das ist falsch, was du gerade machst. Okay, wo wir gerade bei Emotionen sind, möchte ich eine Emotion, die viele Menschen begleitet in ihrem Leben, nochmal ein bisschen genauer eingehen und das ist Angst. Du hast gerade schon über den Fight-or-Flight-Mode, den Sympathikus gesprochen, der Modus, der von der Evolution dafür vorgesehen ist, unser Überleben zu sichern. Aber heutzutage verbringen viele Menschen nicht die Dauer eines Kampfes in diesem Fight-or-Flight-Mode, sondern fast ihr ganzes Leben, ihre Wachzeit zumindest. Welche Rolle spielt diese Emotion Angst heutzutage in deinem Leben?
Also Angst zeigt mir oft Themen, die ich noch nicht angegangen bin. Das ist ganz interessant. Also ich spüre Angst als erstes immer im Bauch. Das ist mittlerweile für mich so, okay, da ist wieder was, so ganz interessant. Und Angst ist einfach für mich so ein Wegweiser in Richtung, ist auch ein Hinweis darauf, was meine Grenzen vielleicht sind, aber auch zu hinterfragen, da scheine ich wohl mich irgendwie nicht sicher zu fühlen. Und dann frage ich mich immer direkt, woher kommt das? Was war vielleicht die prägende Situation in der Vergangenheit? Gibt es irgendwas, wo sich mein inneres Kind nicht sicher gefühlt hat oder so? Und oft nehme ich mir dann die Zeit zum Journalen und drüber nachzudenken. Oder ich habe auch viele Freunde mittlerweile im Freundeskreis, die auch ähnlich also ähnliche Journeys durchgemacht haben und dementsprechend mich gut spiegeln können. Und mit denen spreche ich dann darüber. Also es gibt viel weniger Dinge, vor denen ich Angst habe, aber es kommen immer mal wieder Sachen hoch. Also auch heute Morgen dachte ich so, vielleicht wird das ja doch eher so ein Interview, also investigativ-Interview-mäßig. So, weil Chris bereitet sich gut vor. Mal schauen, was er dann so aus mir herauskitzelt und wie ich damit umgehe. Und da war ich auch heute Morgen so, innerlich habe ich schon also Nervosität gefühlt. Und Nervosität ist ja ein Anzeichen für eine Angst. Und dann habe ich das einfach angenommen, drüber meditiert und dachte, das wird schon alles gut. Solange ich einfach aus vollem Herzen antworte, wird alles in Ordnung sein.
Und ist jetzt okay alles?
Alles in Ordnung.
Wunderbar. Gut. Du hast gesagt, ich habe mich gut vorbereitet, was ich immer probiere. Und eine Sache, die ich in der Vorbereitung rausfinden durfte, und zwar, es gibt einen Fernsehbericht über dich, wo du dein Journal, dein Tagebuch schreibst. Und da habe ich mal einen Screenshot gemacht und geguckt, was du da so reinschreibst. Und eine deiner Affirmationen, also Dinge, die man sich immer wieder sagt, um dieses Mindset, die Person, die man sein möchte, eben zu verfestigen, ist das folgende. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich sage, wenn nicht, streichen wir es im Nachgang raus. Und das ist, my safety can't be taken away. Also die Sicherheit kann mir nicht weggenommen werden. Das ist etwas, was mit mir sofort resoniert hat, weil ich habe auch oft Situationen, wo ich mich unsicher fühle. Und das wäre meine Frage, wenn du sie beantworten möchtest. In welchen Situationen fühlst du dich heute vielleicht unsicher, wo dir diese Affirmation hilft, wieder den Blick auf die Realität gerade zu rücken?
Jedes Mal, wenn ich aus meiner Komfortzone raus möchte. Ich merke das ja im Business dauernd. Also jetzt gerade sind wir mit dem Neuropreneur-Institut an einem Punkt, wo ich merke, okay, die Nachfrage ist hoch, jetzt geht's in den nächsten Schritt. Wie kann ich meine Produkte, mein Wissen an mehr Menschen bringen? Und das macht mir aber auch gleichzeitig Angst, weil ich so denke, oh, vielleicht schaffe ich das ja gar nicht und vielleicht habe ich noch nicht die Skills, weil ich habe es ja noch nie ausprobiert. Also ich weiß nicht, ob es klappt. Und ja, damit ist auch eine Angst verbunden. Also, und dann grounde ich mich mit diesem Glaubenssatz. Also ich weiß, um mich sicher zu fühlen, muss ich mich sicher fühlen. Das hilft mir nicht, wenn jemand anderes sagt, du bist sicher, oder jemand anderes so hinter mir steht und mich umarmt und sagt, hey, es ist alles gut. Es ist natürlich unterstützend, aber das Gefühl muss aus mir herauskommen, damit ich mich dann auch so fühle.
Ich habe noch zwei Fragen zu dieser Burnout-Episode, bevor wir dann weitergehen. Und so, du hast gerade schon gesagt, Neuropreneur-Institut. Die Magdalena Neuner, eine absolute Legende des Sportes, war vor ein paar Monaten hier. Und sie hatte gesagt, dass die Learnings, die sie aus ihrem ersten Burnout hatte, nicht gereicht haben, um sie vor ihrem zweiten zu bewahren. So, und wir sehen das ganz häufig, dass Menschen rückfällig werden, auch wenn sie mal die Methodik, die Dynamiken verstanden haben, aber trotzdem irgendwann in alte Muster zurückfallen. Wie ist es bei dir, Mona, aus heutiger Sicht? Wir haben alle keine Glaskugel, aber wenn du heute auf dich guckst, glaubst du, du bist über den Berg, oder würdest du sagen, dass du doch schon auch rückfällig, gefährdet für einen Rückfall bist?
Also ganz objektiv betrachtet, würde ich mich jetzt nur von außen beobachten, würde ich sagen, sie macht es ziemlich gut. Also ich glaube, ich bin zu 98% nicht rückfällig. Aber es gibt diese 2% und da ertappe ich mich immer wieder. Das passiert dauernd. Also wenn ich mich mit den Menschen umgebe, die noch da drin sind in diesem Hustle-Modus. Wenn ich mich viel mit denen umgebe, dann stelle ich fest, dass ich das auch wieder will und danach strebe. Und so merke, oh, die arbeiten so viel und das ist ja auch wie so ein Statussymbol. Und dann fühle ich mich auch wieder so, oh, damals habe ich das auch gemacht und es war so gut. Und dann vergesse ich ganz schnell, dass es eigentlich ganz schlecht für mich war. Und das passiert mir ab und zu mal, also auch letzte Woche wieder, wo ich so gemerkt habe, boah, da habe ich mich wieder total übernommen und bin über meine eigenen Regeln gegangen. Also ich habe so verschiedene Regeln wie nach 18 Uhr nicht mehr arbeiten und auch nichts Arbeitsbezogenes machen und auch so Sachen wie nur, also Samstag komplett keine Arbeit, jeder zweite Sonntag ist ein Arbeitstag für mich, aber also verschiedene Regeln und ich habe diese Regeln selbst nicht eingehalten und ich spüre das sofort. Also das ist der Unterschied zu früher. Früher hätte ich es nicht gespürt, heute spüre ich es und heute ändere ich sofort was ab da, wo ich es spüre. Deswegen glaube ich auch, dass ich dafür nicht so anfällig bin. Andererseits passiert es oft Menschen, die nach einem Burnout das dann anderen beibringen, dass sie dann selbst sich wieder überlasten und in so einen Workaholic-Modus kommen. Und ich merke auch, ich habe ja auch Bock und es kommt ja auch von woher. Also ich weiß ja, ich kann das leisten und es macht mir Spaß. Aber ich, mittlerweile, ich habe so Notbremsen schon, also ich habe viele verschiedene Notbremsen eingebaut, viele Vorstufen, wodurch mir das eigentlich nicht passieren sollte, aber ich kann nicht in die Glaskugel gucken, ich wünsche es mir nicht.
Das, was du sagst, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich schon so Frühwarnsysteme einbaut. Meine Erfahrung ist auch, dass anderen Menschen, die einen gern haben, zu kommunizieren, dass die auch kritisch drauf gucken. Mhm. Und wenn die sehen, okay, die Ampel wird gelb, dann schon mal ein Gespräch suchen. Wenn die Ampel rot ist, dann wirklich auch ernsthafter werden. Das habe ich mit meiner Frau. Es gibt 8 Regeln sozusagen.
Erzähl
die
mal.
Ich
würde mich total interessieren.
Ich nicht alle 8, aber so eins ist auf jeden Fall dabei und das erzähle ich aus folgendem aktuellen Anlass. Ich hatte diese Regel nach 19 Uhr nicht mehr arbeiten, so, weil ich bin tagsüber sehr, sehr produktiv. So, aber jetzt kommt's. Ich hatte gerade erwähnt, wir haben einen kleinen Jungen jetzt seit 10 Monaten. Ich arbeite viel im Homeoffice und möchte ihn natürlich auch sehen, wenn er wach ist. Das heißt, ich nehme mir die Tagstunden öfter mal auch Zeit, wenn es möglich ist, um mit ihm Zeit zu verbringen und hänge das abends dran. So, und wenn ich tagsüber 2 Stunden gearbeitet habe, müsste nach Adam Riese es dann eigentlich um 21 Uhr vorbei sein. Aber was jetzt immer wieder häufiger passiert ist, meine Frau ist im Bett, der Kleine ist im Bett, ich sitze am Schreibtisch. Und auf einmal ist 1:30 Uhr nachts, weil ich wieder diesen Treiber in mir habe. Es fühlt sich für mich gut an, nachts zu arbeiten. Das ist einer meiner Glaubenssätze. Erfolgreiche Menschen, die arbeiten 16 Stunden am Tag, die arbeiten nachts, die geben alles. Ich weiß, dass das Quatsch ist. Viele schlagen jetzt den Kopf über, ne? Und vor allem, ich mache es ja berufsmäßig, anderen das beizubringen. Aber ich bin trotzdem ehrlich genug zu sagen, da ist noch ein Restant in meinem Gehirn, in meinem Nervensystem, der mich, wenn ich nicht aufpasse, da wieder hinbringt. Also das ist ein Thema, dann auf jeden Fall samstags in der Natur verbringen. Samstag Reset-Button, viel Grün. Wer uns hier im Studio zuschaut, sieht dieses Auf- und Ab-Logo. Das ist echtes Island-Moos.
Fühlt sich auch sehr gut an.
Genau, also und das, da bin nicht nur ich so, sondern wir Menschen, unser Nervensystem fährt runter, das autonome Erregungslevel fährt runter, wenn wir uns im Grünen befinden. Diese Reizarmut ist einfach etwas, was uns massiv runterfährt. Dann ist Handy bei mir ein ganz starkes Thema. Du hast vorhin Dopamin angesprochen. Ich bin handysüchtig, mache ich auch keinen Hehl draus. Gerade wenn ich irgendwelche Posts auf LinkedIn oder TikTok oder so habe, die viral gehen, dann könnte ich die ganze Zeit am Handy sein und Statistiken überprüfen. Das heißt, hier ist eigentlich der Weg, den ich nicht immer einhalte, aber dass ich abends mein Handy um 18 Uhr in den Keller bringe, da wegsperre mit dem letzten Hundespaziergang und am nächsten Tag um 12 Uhr morgens es wieder raushole.
Wow.
Das heißt, ich habe dann so 16 bis 18 Stunden Intermittent Phone Fasting, wie ich es nenne.
Du machst es an jedem Tag?
Nicht jeden, aber das ist Idealzustand.
Okay,
also ich sage, das ist meine Base oder mein Maßstab. Manchmal schaffe ich es nicht ganz, so wie heute zum Beispiel. Das Telefonat oder unser Meeting ist vormittags.
Mhm.
Das heißt, ich wollte vorher auch schon erreichbar sein auf dem Handy, falls du den Weg nicht findest oder so. Sowas. Es gibt Ausnahmen, aber wenn ich produktiv zu Hause im Fokus arbeiten möchte, dann ist das in Abwesenheit von meinem Handy. Und das ist wahrscheinlich der größte Hebel, den ich mir geben kann, um in Balance zu bleiben. Weil in den anderen 6 bis 8 Stunden kann ich dann auch so viel am Handy sein, wie ich möchte. Ich weiß, dass ich diese handyfreie Zeit habe und das ist für mich wie ein kompletter Gamechanger. Und ich erzähle es immer wieder, A, weil du gefragt hast, B, weil auch um auch Menschen zu erinnern, aber vor allem auch um mich wieder zu erinnern. Ich weiß, wo heute Abend um 18 Uhr mein Handy wieder sein wird. Korrekt. So, Mona, wir beobachten immer wieder, dass Menschen, die durch Krisen laufen, dadurch auch neue Fähigkeiten entwickeln, sogenannte Superpowers, die sie gar nicht haben würden, wenn sie nicht in dieser Krise gewesen wären. Welche Superpower hast du in dieser Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, für dich erlernt, die dir auch wahrscheinlich für den Rest deines Lebens helfen wird?
Intuition. Das ist echt eine sehr unterschätzte Superpower. Und ich bin begeistert von den Menschen, die es schon früher rausgefunden haben. Aber dieses ganze Thema, mein Körper und mein Unterbewusstsein sagt mir schon von Anfang an, wo ich zusagen soll und wo ich absagen soll. Das hat mir so viel Zeit gespart und macht mir gerade, also bringt mir so viel Umsatz, weil ich mich einfach auf die Dinge konzentriere, die mir Spaß machen, die sich gut anfühlen, wo ich von Anfang an das Gefühl habe, dass es stimmig, das passt. Es hilft mir in allen Lebensbereichen, diese Intuition, also einfach danach zu leben und auch meinen Tag so zu gestalten und mir auch den Raum geben zu können, dann nach der Intuition zu handeln. Das geht natürlich nicht immer. Es gibt halt immer irgendwelche Meetings im Kalender, die nicht so easy verschoben werden können. Aber ich gucke schon sehr danach, fühlt es sich heute richtig an oder nicht, weil ich genau weiß, wenn ich zum Beispiel einen Termin zu viel im Kalender habe, also ist jetzt nur ein Beispiel, aber und der fühlt sich nicht richtig an, dann dann kann ich in den anderen Terminen nicht vollkommen präsent sein. Und ich weiß, jetzt hier mit dir zu sein und vollkommen präsent zu sein, ich denke gerade nicht an irgendwelche anderen Sachen, das bringt uns beiden im Gespräch viel mehr Spaß und am besten auch den Zuhörern am Ende. Und genauso kann ich auch gleich in meinen nächsten Termin reingehen, voller Präsenz, weil ich halt weiß, so fühlt es sich halt heute richtig an. Und es fällt mir viel leichter, mein gesamtes Leben aufzubauen, seit ich diese Intuition für mich entdeckt habe.
Und man liest es ja auch immer, aber es wirklich dann auch zu fühlen. Und natürlich, jetzt werden manche Menschen, die vielleicht nicht wie wir beide Unternehmer sind und Freiheiten haben, sondern die in einem Korsett sind, aber auch in einem Korsett gibt es trotzdem Freiheitsgrade, die man durch die Intuition entsprechend gestalten kann. Ich möchte noch abschließend zu dem Thema etwas sagen, wo ich ganz gespannt auf deine Meinung bin. Manche, die zuhören, werden vielleicht sagen, hat er sie noch alle? Aber ich habe das gefühlt, als ich mich vorbereitet habe. Und ich habe gedacht, erst dachte ich, krass, in dem jungen Alter schon ein Burnout haben. So, weil es etwas eher ungewöhnliches ist. Im zweiten Schritt habe ich mich aber dabei erwischt zu denken, dass es ja ein Riesensegen ist, dass der schon mit 21 kam und nicht mit 45. Weil du jetzt so ein Mensch, du hast Menschen jetzt schon teilhaben lassen, wie selbstreflektiert du bist, was für ein Toolset du für dich hast, um eben die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls auf ein Minimum zu halten. Würdest du es unterschreiben, dass du sagst, wenn es schon mal kommen musste, dann sehr gerne so früh in deinem Leben?
Ja, 100%. Es war eine sehr schmerzhafte Erfahrung, aber das ist, glaube ich, für alle Leute, die das haben, so. Und ja, lieber früher als später.
Und ich würde noch einen Schritt weiter gehen und lieber haben als fast nicht haben. Was meine ich damit? Denn ich sehe ganz viele Menschen, die so hart an der Kante sich manövrieren und das über Jahrzehnte. Ja. Aber es reicht noch nicht, um sich zu verändern. Ja. Viele Menschen brauchen diese berühmte Fahrt an die Wand, um dann wirklich mal wie du ganz rauszutreten, alles, auch das Umfeld, den Mut dem Umfeld zu kommunizieren, es muss etwas anders laufen. Ja. Und deshalb beobachte ich viele Menschen, die dankbar für dieses Event sind, wie du sagst, sehr hart, man möchte es eigentlich nicht haben, aber am Ende war es mein Wendepunkt, der mich auf ein höheres Level gebracht hat.
Ja. Und da möchte ich auch noch was ergänzen, nämlich diese Entscheidung, am Ende doch in die Klinik zu gehen, das war wirklich so eine 50-50-Entscheidung. Also weil eigentlich ging es mir zu dem Zeitpunkt wieder gut. Ich hatte ja schon alle schwierigen Entscheidungen getroffen und ich hatte eigentlich ein Umfeld, wo ich mich hätte stabilisieren können. Mhm. Und selbst als ich in der Klinik war, dachte ich nach einer Woche, würde ich jetzt 2 Monate in Lissabon Urlaub machen, hätte ich wahrscheinlich genau das Gleiche, den gleichen Effekt. Ich könnte mir ja auch einen Online-Coach oder einen Online-Therapeuten oder so holen, mit dem ich wahrscheinlich sogar mehr Zeit hätte als mit denen in der Klinik. Und also für mich war das wirklich der einzige Grund, weshalb ich dann doch am Ende da geblieben bin, war, weil es mir geholfen hat, das nach außen zu rechtfertigen. Ich bin stempelmäßig in einer Klinik, also alle Leute, die jetzt behaupten, ich bin nicht krank, hier ist der Beweis. Das habe ich in dem Moment gebraucht, weil ich nicht stabil genug war, einfach zu vertreten, ich brauche jetzt 2 Monate Pause. Also ich war noch nicht so weit, dass ich einfach hätte sagen können, ich bin jetzt krank für 2 Monate. Also ich hätte das selbst die ganze Zeit, hätte ich mich selbst übergangen und schon früher wieder angefangen zu arbeiten. Und das war wirklich, also es war fast schon Zufall, weil ich eigentlich auch wieder gehen wollte. Also nach einer Woche dachte ich so, ich mache hier ja eh nichts. Ich gehe jetzt wieder. Also ich war kurz davor, so eine von den Fast-Personen zu sein, die einfach wieder weitermachen, in ihr normales Muster wieder zurückgehen. Und vielleicht hätte ich dann nie diese ganzen Learnings gehabt und jetzt diese neue Firma gegründet.
Mhm. Mega inspirierend. Ich habe gerade, obwohl es hier sehr warm ist im Studio, wir recorden Mitte Juli, ich bin auch hier im T-Shirt und nicht wie in Jacke wie sonst, aber ich finde es wirklich inspirierend, diesen Mut zu haben, wie du sagst, auch dem Umfeld offiziell den Stempel zu signalisieren, ich bin gerade krank, lasst mich in Ruhe, weil das ist ja am Ende einer der Hauptgründe, warum Menschen diesen Schritt nie gehen, weil sie eben dieses Stigma, ich bin schwach oder wie auch immer, nicht geschafft haben. Wie hast du das geschafft? Vielleicht als letzte Frage zu diesem Punkt, weil viele würden vielleicht sagen, genau das will ich ja möglichst lang verheimlichen und du bist jetzt den Schritt nach vorne gegangen.
Ja, das ist echt schwierig. Das ist echt schwierig. Viele in der Klinik haben das nur ihrem direkten Chef gesagt und alle anderen Leute wussten es nicht. Und ich respektiere diese Entscheidung komplett, weil ich glaube, dass das immer noch sehr ein Stigma hat und viele Menschen da so drauf herabschauen, dass man schwach ist. Ich möchte aber zum Beispiel durch das Gespräch mit dir dazu beitragen, dass man mehr offen darüber redet, damit die Leute frühzeitig sich rausziehen und das auch machen, wenn es ihnen gut tut. Und also ich wünsche wirklich jedem einfach, dass sie diesen Gedanken ablegen können und einfach für sich entscheiden, was ist jetzt für mich die beste Entscheidung, damit es mir gut geht, weil dann wird es auch den anderen Leuten drumherum wieder gut gehen. Und es wird auch immer Menschen geben, die das total respektieren und diese Entscheidung als Stärke empfinden. So war es halt bei all meinen Investoren. Ich hatte total Angst, es meinen Investoren zu erzählen, weil ich dachte so, oh, die denken jetzt, ich ruhe mich auf dem Investment aus. Also so habe ich halt gedacht, obwohl ich wirklich, wirklich krank war. Aber ich habe so gedacht, oh Mist, darf ich mir jetzt überhaupt noch Gehalt auszahlen, wenn ich krank bin? Das ist ja eigentlich Investorengeld. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade so, nee, wir waren noch nicht profitabel, aber so in dem Moment, das war schon krass.
Ich kann es total nachvollziehen. Also wir hatten auch Investoren in meinem Startup damals, was nicht funktioniert hat. Und das kann ich extrem gut nachvollziehen. So, jetzt lass uns mal ein bisschen in die Methodik einsteigen, weil das, was dir geholfen hat, möchtest du jetzt auch in die Welt tragen. Du hast deine dritte Firma gegründet, die sich mit dem Thema beschäftigt und so Überschrift Neurohacking, so nennst du es. Oft ist ja so ein Sammelbegriff, der ist nicht genau spezifiziert, aber das sind so verschiedene Disziplinen aus den Neurowissenschaften. Dazu gehört Hypnose, dazu gehört NLP, also neurolinguistische Programmierung, dazu gehören Atemtechniken, alles das, was unser Nervensystem steuern kann, auch luzides Träumen. Dann komme ich gleich zu, warum mich das speziell interessiert. So, und ich habe in der Vorbereitung lernen dürfen, dass du von ein, zwei Coaches in dem Bereich so einen Aha-Moment hattest, und zwar, dass die viel schneller als jeder andere, mit dem du vorher gearbeitet hast, wirklich an den Kern deiner Problematik gekommen bist, weil sie in dein Unterbewusstsein eindringen konnten. So, und Hypnose ist ja auch ein Teil von dieser Disziplin, und es gibt ja ganz viele Mythen und Unwahrheiten. Wenn Menschen Hypnose hören, dann denken sie, man macht sich auf einer Bühne zum Affen und läuft wie so ein Huhn durch die Gegend. Es gilt auch so ein bisschen esoterisch, aber es ist ja mittlerweile neurowissenschaftlich bestens erforscht, was da passiert und warum es funktioniert. Und könntest du uns so die Executive Summary mal geben, was in der Hypnose passiert? Und warum dir das persönlich so geholfen hat in deiner Transformation?
Erstmal muss man verstehen, auch wie Bewusstsein und Unterbewusstsein und verschiedene Glaubenssätze eigentlich funktionieren. Es gibt keine eindeutige Definition, aber viele Neurowissenschaftler sagen, über 90% der Gehirnaktivität ist unbewusst und 10% ist bewusst. Das ist, sage ich mal, das Grundgerüst. Das heißt, wenn man sich vorstellt, ich arbeite mit einem Coach in einer Gesprächstherapie oder wie auch immer. Also oft, in den meisten Fällen redet man in diesen 10%. Also ich arbeite die ganze Zeit an den Dingen, die mir bewusst sind. Ich kann genau erklären, damals in der Kindheit ist das passiert, deswegen verhalte ich mich jetzt so. Und dann kommt man in diese Schuldzuweisung, in diesen Opfermodus und in die Rationalisierung und kommt nicht an das richtige Thema ran. Nämlich das richtige Thema ist ein Glaubenssatz, der ist mit einer Emotion verbunden. Die Emotion ist irgendwo im Körper zu finden. Und da ist ein prägendes Erlebnis irgendwie die Ursache dafür gewesen. Das heißt, in einer Hypnose zum Beispiel kommt man in diesen Zustand über, sage ich mal, Entspannungsmethoden, Induktionsmethoden kann man zum Beispiel nutzen. Dann wird die Person sehr entspannt und kommt in einen sehr konzentrierten Zustand. Das kann man auch messen an der Gehirnaktivität. Also man kommt da typischerweise in so einen Alpha-Frequenzbereich, wo man einfach sehr, sehr entspannt ist. Und in dem Bereich kommt das Bewusstsein nicht so oft rein, also der Verstand, und sagt die ganze Zeit, nee, es ist doch eigentlich so und das ist ja die Geschichte, die ich mir die ganze Zeit erzähle, sondern in diesem unbewussten Zustand kommt man wirklich an die genaue Erinnerung. Also ganz oft passiert es, wenn ich im Neurocoaching mit Kunden bin, dass ich irgendwie eine Frage stelle, nachdem ich so Entspannungsmethoden am Anfang verwendet habe, zum Beispiel, okay, woher kommt dieses Gefühl? Und dann kommt denen eine Situation in den Kopf, die gar nicht verstehen können, warum die gerade in den Kopf kommt. Die hat nämlich nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Und das ist die Kunst von Hypnose und Neurocoaching und allem, was mit dem Unterbewusstsein arbeitet, weil man das nicht weiß. Das kommt nicht vom Verstand. Das sind Dinge, die sind irgendwann mal ganz random, so wie wir es eben gesagt haben, passiert. Die würden Menschen auch gar nicht als irgendwie existenzbedrohlich empfinden. Aber das ist ein Moment, der kommt dann spontan in den Kopf. Und dann kann man in einer Hypnose, in einem Neurocoaching halt tiefer reingehen und schauen, warum hast du dich in dieser Situation, in der Erinnerung so und so gefühlt und was war das Bedürfnis dahinter? Also wir schauen einfach nochmal in der Vergangenheit und lösen die Situation so auf, wie man es eigentlich jetzt auch machen würde. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man das in diesem Zustand macht, wo die Person in diesem Alpha-Frequenzbereich ist und ganz entspannt, dass es wie so ein Knoten ist, den man so entspannt lösen kann. Und wenn man dann wieder komplett im Bewusstsein ist, die Augen aufmacht und wach ist, dann ist es einfach ein für alle Mal gelöst. Also in den meisten Fällen, muss man immer dazu sagen. Und das ist für mich wirklich, wirklich krass, weil viele, also meine Hypnotherapeutin, die hat mich nicht mal gefragt, was ich in der Vergangenheit gemacht habe im Vorgespräch. Ich dachte die ganze Zeit, wie will die denn jemals an meine Glaubenssätze rankommen? Die hat mich gar nichts gefragt. Die wusste nicht mal, die kannte nichts über mich, außer meinen Namen. Und ich dachte so, ich müsste ihr meinen kompletten Lebenslauf erklären. Und dann hat sie einfach über eine Emotion herausgefunden, was der Ursprung von meinem Glaubenssatz ist. Und dann haben wir den aufgearbeitet und dann war ich wach und plötzlich war dieses ganze schwere Gefühl weg. Also das ist unbeschreiblich. Das ist so krass.
Klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Hättest du irgendein Beispiel? Es kann persönliches oder auch von Klienten von dir sein?
Ja, so ein persönliches. Also wir können zum Beispiel Bühnenangst haben ja auch viele Leute, ne? Oder Speaking, wenn du vor Menschen sprichst, hatte ich auch. Es gab so eine Situation, da ich bin ja auch Speakerin und dann hatte ich am nächsten Tag ein Speaking-Engagement und dachte so, ach, heute fühle ich mich aber nicht selbstbewusst, wie soll ich morgen auf die Bühne gehen? Dann haben wir eine Hypnotherapie dazu gemacht. Und was man da macht, ist zum Beispiel, also ich habe mich am Anfang auf ihren Ring konzentriert, meine Augen haben sich auf den Ring fokussiert und irgendwann werden die Augen müde und dann entspannen sich die ganzen Muskeln im Gesicht und dann kommt man einfach in so einen tieferen, entspannten Zustand. Ich habe dann gehört, was sie so gesagt hat, also man hört die ganze Zeit, was die Person sagt. Und sie hat dann mich an drei Situationen mich erinnern lassen, wo ich mich ganz unbewusst, unselbstbewusst gefühlt habe, also sehr unsicher. Und drei Situationen, wo ich mich sehr selbstsicher gefühlt habe. Zum Beispiel, wie ich mit meinen Freunden im Park war und ganz entspannt rumlag oder Eis gegessen habe. Oder wo ich mit meinen Eltern einen Film geguckt habe. Wo ich mich einfach total entspannt und authentisch gefühlt habe. Und das ist ganz interessant. Es gibt so eine Methode, dann kann man sozusagen die positive Erinnerung über die negative beziehungsweise die sich halt unsicher anfühlt, spielen und das mit dem Gedanken verknüpfen, auf einer Bühne zu sein. Also im Endeffekt habe ich mir vorgestellt, ich bin auf der Bühne, habe dann dieses unsichere Gefühl gefühlt, wie das riecht, wie sich das anfühlt, welche Menschen um mich herum waren, habe dann wieder das Schöne gefühlt, wo ich irgendwie auf der Wiese lag und dann hat sie das halt immer wieder mich dran denken lassen und das ist wie so eine Festplatte, die überspielt wurde mit einer neuen Datei und jetzt ist es tatsächlich jedes Mal so, also ich bin auch noch vor Bühnen teilweise aufgeregt, aber wenn ich dann da bin, Mikro in der Hand oder ich sitze da, das ist für mich wie im Wohnzimmer sitzen und ich kann da alles erzählen. Also für mich ist das einfach einer der entspanntesten Zustände und ich glaube, es kommt wirklich durch die Hypnose.
Mhm. Mega interessant und ich bin ehrlich, wenn ich das vor 10 Jahren gehört hätte, ich würde es nicht glauben. Einfach weil es einfach, aber ich habe mich auch mit der Wissenschaft dahinter ausreichend beschäftigt, dass es funktioniert. Mhm. Man kann es nachweisen, wie du gesagt hast, in Gehirnströmungen. Und wenn man auch weiß, wie das Gehirn funktioniert, Stichwort Neuroplastizität. Mhm. Man kann also bestehende Verknüpfungen können weniger werden, man kann neue aufbauen und diese eben stärken. Das ist genau das, was bei Gewohnheiten passiert, wenn wir heute, keine Ahnung, irgendeine Sportart anfangen, die wir noch nie gemacht haben, dann kann man sie am Anfang gar nicht, aber man wird mit Wiederholung besser. Und genauso ist es über eine neue Einstellung. Je häufiger man sie durchfühlt und durchdenkt, desto stärker wird sie neuronal verankert und desto einfacher wird es, die dann dauerhaft eben abzuspielen. Mhm. Wie das funktioniert, bringst du jetzt auch Menschen bei. Und wenn man auf deine Website zum Beispiel geht und da so deine Methodik ansieht, dann kann man von 4 Schritten lesen. die du nicht erfunden hast, aber die du Menschen zeigst, wie sie gehen. Schritt 1, innere Blockaden aufdecken. Punkt 2, die Glaubenssätze im Unterbewusstsein hinterfragen. Das Ausrufezeichen ist im Unterbewusstsein und nicht im Bewusstsein, weil daran hakt es ja bei vielen. Dann neue starke Glaubenssätze entsprechend etablieren und die Integration in der Realität. Mhm. Und ich selber arbeite auch seit, ich würde mal sagen, 10, 15 Jahren mit diesen Dingen. Und der Schritt, an dem ich immer am stärksten gescheitert bin, war die Integration im Alltag. Ja. Man versteht die Logik, man hat seine Liste mit neuen Glaubenssätzen. Am Anfang, wenn es einem ganz schlecht geht, dann macht man schön seine Übungen, first thing in the morning und so. Und dann geht es einem besser und dann irgendwann wird man wieder schludriger. Mhm. Was gibst du deinen KlientInnen oder auch dir persönlich mit, um das wirklich dauerhaft im Alltag zu verfestigen, diese neuen Denkmuster?
Das kommt auch wieder auf Neuroplastizität raus, also genauso wie man Gewohnheiten etabliert. Ich arbeite immer mindestens 3 Monate mit Kunden zusammen und über den Zeitraum arbeiten wir zusammen an neuen Gewohnheiten für die, die andere schlechte Gewohnheiten ersetzen. Also Beispiel: vor dem Schlafengehen Handy benutzen versus vor dem Schlafengehen das Joy Journal schreiben. Und das Schöne am Coaching ist, da ich die Leute coache, habe ich ja eine gewisse Accountability-Funktion und die Menschen respektieren mich, sonst würden sie auch kein Geld bezahlen. Das heißt, ich mache das über diese typischen 21 Tage, sollen die mir jeden Tag eine Seite schicken von den Sachen, die sie aufgeschrieben haben. Und dann machen sie es automatisch weiter, weil es halt eine Gewohnheit geworden ist. Mhm. Man kann das auch einfach machen, wenn ich eine Hypnose-Session mache und denen suggeriere, dass sie das ab dem nächsten Tag machen, dann wird das auch eine Gewohnheit bleiben. Das funktioniert auch mit einer Hypnose, aber ich finde das immer ganz schön, wenn die den Effekt selber spüren, nachdem sie das ein paar Tage gemacht haben, dass sie das einfach regelmäßig weitermachen. Und das Wichtigste ist für so eine neue Gewohnheit, dass man sich überlegt, was kann mich daran hindern, diese Gewohnheit zu machen? Und wie kann ich möglichst die Hindernisse wegräumen? Also zum Beispiel, mich hindert, ich habe neben dem Bett keine Lampe. So, das heißt, ich kann mir gar nicht aufschreiben oder so. Oder ich habe, oder wo lade ich dann mein Handy auf? Oder wie funktioniert dann mein Wecker? Und also diese ganzen Themen einfach einmal durchdenken und sich dafür Lösungen ausdenken, damit es nicht so leicht ist, wieder auf diese andere Gewohnheit zurückzuspringen.
Das klingt wie Banalitäten, aber auch ich erlebe, dass daran Gewohnheiten scheitern. Ja. Und vielleicht, wenn man es einmal sogar etabliert hat, oft ist auch so eine Sollbruchstelle, wo Menschen wieder rückfällig werden, wenn sich irgendwas im System verändert. Das können Umzug in eine neue Wohnung sein, das kann der Wechsel vom Homeoffice wieder ins Office sein, andere Arbeitswege, Urlaub, ganz beliebt. Wenn Menschen 2 Wochen im Urlaub waren, kommen sie nicht wieder in alle ihre Habits zurück. Das heißt, wenn sich sowas ändert, dann genau drauf gucken, was habe ich eigentlich vorher gemacht, was mir gut tut und was ich tun möchte, um da dann auch wieder hinzukommen, auch wenn man krank war oder sowas. Das sind oft so Elemente, wo gute Gewohnheiten dann wegbrechen.
Ah, und was auch cool ist, weil du hast eben angesprochen, wenn es einem schlecht geht, dann macht man das ganz viel, ne? Das heißt, wenn es dir schlecht geht und du rausfindest, was dir hilft, um dich besser zu fühlen, schreib eine Liste in deinen Notizen, in deiner Notiz-App. Und jedes Mal, wenn dann so ein Moment wieder kommt, wo du dich nicht so gut fühlst, gehst du einfach die Liste durch und überprüfst, mache ich das noch oder mache ich es nicht mehr? Und dann sofort wieder anfangen, ohne das zu fragen oder zu hinterfragen. Also natürlich kann man immer wieder neue Gewohnheiten sich überlegen, aber das fällt mir auch bei mir persönlich ab und zu auf. Und zum Glück werde ich auch von meinen Mentoren immer wieder darauf hingewiesen, Mona, machst du eigentlich noch das und das? Und dann denke ich so, oh, stimmt, ertappt. Das habe ich jetzt irgendwie seit einer Woche nicht gemacht. Also kein Wunder, dass ich mich jetzt gerade wieder so komisch fühle. Mhm.
Total. Ich möchte zu einem neuen Thema kommen. Du hast vorhin Steffi Stahl angesprochen, die vielen Millionen Menschen mit ihren Büchern geholfen hat. Sie war auch hier im Auf und Ab Podcast Episode 50 Jubiläum und hat da auch sehr vielen Menschen schöne Dinge verraten. Ein Statement, was ich von ihr überragend finde, ist, sie sagt, das Epizentrum unserer Psyche ist unser Selbstwert. So, und darüber wird mittlerweile mehr gesprochen, aber auch, ich finde, trotzdem noch so ein bisschen belächelt und die Kraft dieses Selbstwertes wird oft unterschätzt. Ich habe eine Beobachtung gemacht, die ich interessant finde, und zwar im Durchschnitt jetzt gesprochen, es gibt immer Ausnahmen wie im Leben, aber ich würde sagen, je erfolgreicher die Menschen, desto geringer der Selbstwert. Und zwar nicht in der Kausalität, dass Erfolg den Selbstwert mindert, sondern dass Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, oft Treiber in sich haben, um in den Disziplinen, wo sie Talente haben, überragend gut zu werden. Um eben die Anerkennung vom Umfeld zu kriegen und einfach diese innere, das innere Vakuum auch zu füllen. Dein TED-Talk, den ich sehr inspirierend finde, der startet mit der Frage, ob das Publikum das Gefühl kennt, nicht gut genug zu sein. Ich habe mit Ja beantwortet, heutzutage deutlich seltener als früher, aber ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Und du sagst auch hier, ein Hypnose-Coach hat dir geholfen, deinen eigenen Selbstwert vom Erfolg deines Unternehmens und insgesamt deiner Leistung auch zu entkoppeln. Und ich glaube, viele Menschen, die zuhören, kennen das, dass sie den Selbstwert hauptsächlich oder zumindest zu großen Teilen von ihrer Leistung abhängig machen. Ob das jetzt der Aktienkurs bei einem CEO eines DAX-Unternehmens ist, ob das von einem Musiker die Podcast oder die Chartplatzierung auf Spotify ist, ob das die Bewertung eines angestellten Managers ist, die von einem Sales-Mitarbeiter, die Vertriebsziele, viele Menschen kennen das, auch im privaten Umfeld. Deshalb erklär uns doch mal bitte, was bei dir, wie das funktioniert hat, dass du deinen Selbstwert eben entkoppeln konntest von deinem Unternehmenserfolg, damit man da eben ein bisschen mehr Autonomie auch bekommt.
Also die erste Übung, die mir da geholfen hat, war so eine Liste zu schreiben mit, was liebe ich an mir selbst? Und das Interessante ist, wenn man mal so 20 Dinge auflistet, also das erste Mal, waren, glaube ich, 18 davon von außen beeinflusst. Also zum Beispiel, ich liebe mich, weil Menschen mir sagen, dass sie mich lieben, zum Beispiel. Ne? Ja. Und das ist ja eigentlich so eine Bestandsaufnahme, Status quo. Ich stelle fest, oh, okay, mein Selbstwert hängt noch ganz viel vom Außen ab. Und nach habe ich also auch unter anderem durch Googlen gelernt, wie definieren andere Leute ihren Selbstwert, also wieso lieben sich andere Menschen, was sind denn so Gründe, wofür man sich lieben kann und sowas. Und dann habe ich angefangen, diese Liste einfach weiterzuführen. Also das ist auch eine Hausaufgabe, die ich vielen meiner Kunden gebe. Schreibe 10 Gründe auf, warum du dich liebst, und wir gehen die gemeinsam durch. Welche davon sind intrinsisch? Die bringst du dir selber. Ich liebe es, wie ich Dankbarkeit äußere, oder ich liebe es, wie ich auf mich selbst achte, oder ich liebe an mir, dass ich mich schnell für Dinge begeistern kann, oder ich liebe an mir, dass ich morgens aufstehe, wenn ich mir gesagt habe, dass ich aufstehe, dass ich mich an meine eigenen Versprechen halte. Also das sind ja richtig schöne Beispiele. Und dann ging es weiter. Also ich habe das auch selbst gemerkt, so dieses Dating yourself, das macht mir immer total viel Spaß. Also so wie ich eine andere Person auf ein Date einladen würde, so lade ich mich selber ein. Also ich habe einmal die Woche, das ist bei mir Dienstagabend, wo ich mir halt richtig coole Dates ausdenke. Zum Beispiel, da gehe ich mal in ein Konzert, oder da lade ich mich in ein Restaurant ein, oder hier mache ich einfach so einen Pyjama-Abend bei mir zu Hause und Maniküre, Pediküre, halt irgendwas, was mir total Spaß macht, womit ich mir einfach zeige, ich bin es so wert, geliebt zu werden. Oder sowas wie, ich kaufe mir selber Blumen oder so. Ne? Also Sachen, die ich sonst immer eher für andere Leute gemacht hätte, mache ich halt jetzt für mich selber. Und deswegen, wenn ich das jetzt für andere mache, oder dann, ich erwarte halt überhaupt gar nicht, dass die irgendwie sich bedanken oder glücklich sind. Also ich bin gar nicht davon abhängig oder darauf angewiesen, dass die mir ein Feedback dazu geben. Sondern für mich ist es einfach so, ja, ich mache das für mich, also mache ich das auch für dich. Mhm. Ja.
Spannend. Ich habe gerade einen Gedanken dazu, den ich ehrlicherweise verloren habe, aber ich werde gleich zurückkommen dazu. Ich erinnere mich wieder. Und zwar, ich habe genau diese Übung auch damals von meinem Therapeuten empfohlen bekommen, und ich hatte wahnsinnige Probleme, überhaupt irgendwas aufzuschreiben. Mhm. Es war eine totale Blockade. Und wenn jetzt Menschen denken, auch das ich bringe nichts zu Papier, dann, was mir geholfen hat, und ich erlebe das bei vielen, ist, dass man die Perspektive wechselt und sagt, wenn ich eine andere Person wäre, was würdest du über diesen Menschen denn lieben? Also jetzt gar nicht, was sagen andere Menschen über mich, das ist wieder die externe Validierung, sondern du gibst diesem anderen einfach Mona Gazi, wenn du über sie in der dritten Person sprichst. Was würdest du, wenn du diese Person beobachten würdest, gut kennen würdest, sie in deinem Inner Circle wäre, was würdest du an dieser Person lieben? Mhm. Und dann fällt es oft leichter, sehr wohlwollende und schöne Dinge zu sagen. Und wenn man die Liste mal hat, dann kann man auch üben den Transfer, dass ja ich diese Person bin, über die sich hier in diese Liste gemacht habe. Macht es Sinn für dich?
Total.
Okay, ein Thema, was auch in diesem erweiterten Kontext Neurohacking zu allokieren ist, ist luzides Träumen. Und ganz lustige Anekdote, ich bin ja auch auf TikTok unterwegs unter dem Namen Mr. Tiefschlaf und ich würde mal sagen, 10% aller Kommentare, gerade von jungen Menschen, sind immer, hey, erklär uns, wie luzides Träumen geht, weil das ist voll cool. So. Was ist luzides Träumen? Erstmal, wenn Menschen vielleicht den Begriff mal gehört haben, aber noch nichts damit anfangen können. Und wie nutzt du es für dich strategisch, um dich eben als Person weiterzuentwickeln?
Luzides Träumen bedeutet eigentlich nur, dass man sich darüber bewusst ist, dass man träumt. Also manchmal kennt man das ja, man erinnert sich an einen Traum, aber luzides Träumen ist der Moment, wo man in dem Moment, wo man träumt, feststellt, dass man träumt und den Traum aktiv beeinflussen und steuern kann.
Das finden die auf TikTok so cool, dass man fliegen kann, ja, und, genau, und solche Geschichten.
Du kannst halt alles überlegen. Im Traum gibt es ja keine Grenzen. Du kannst ja wirklich alles überlegen. Und ich nutze das viel zum Lernen oder mich auf Vorträge vorzubereiten oder auch auf Kundengespräche vorzubereiten. Also es ist einfach wie so ein meditativer Zustand, in den ich mittlerweile über eine Meditation reinkomme oder wenn ich mich hinlege, ich habe es mittlerweile geankert, dass ich bei einem Mittagsschlaf einfach sofort in diesen Zustand reinkomme. Und ich setze mir halt vor dem Schlafen eine Intention, zum Beispiel, wenn es jetzt kurz vor einem Kundentermin ist, wie kann ich dieser Person jetzt am meisten helfen, was würde der heute bringen, was haben wir letztes Mal besprochen und so weiter. Und dementsprechend gehe ich dann halt im Kopf schon das Gespräch durch. Aber das Schöne ist, dass es halt im Kopf keine Grenzen gibt, also dass da so wirklich verschiedene Dinge rauskommen, die auch nicht unbedingt aus dem Verstand kommen, sondern wo viel aus dem Unterbewusstsein mit reinkommt, wo einfach viel Kreativität mit reinkommt. Und ich merke immer, dass die Coaching-Sessions, wo ich das vorher gemacht habe, auch viel besser irgendwie bei dem Coachee dann ankommen. Oder wenn ich das vor einem Speaking-Auftritt mache, sehr ähnlich. Ich gehe vorher durch und visualisiere im Grunde, wie verhält sich das Publikum, bei welchen Sachen hören die besonders zu, und wo kann ich vielleicht auch interaktive Dinge einbauen und so weiter. Und ich spiele das halt einfach irgendwie vorher mal im Kopf durch. Man kann das jetzt Visualisierung nennen, aber für mich ist es, luzides Träumen, vielleicht ist es auch das Gleiche. Aus neurowissenschaftlicher Sicht ist es bestimmt einfach genau der gleiche Zustand, wo man auch wieder so einem Alpha-Frequenz- oder Theta-Frequenz-Bereich ist. Habe ich sogar mal messen lassen mit einem EEG, wie luzides Träumen funktioniert. Und bei mir ist tatsächlich der Alpha-Frequenz-Bereich sehr, sehr sichtbar in dem Moment, wo ich luzide Träume durchlebe. Mhm. Genau, also dafür nutze ich das.
Und ist das etwas, was man angeboren hat oder kann man das lernen?
Kann man lernen.
Kann man lernen. Wie wird so grob das Protokoll aussehen?
Man kann es am besten üben, wenn man es vor dem Schlafengehen, also vor dem nächtlichen Schlafengehen macht. Also einmal sich selbst zu sagen, ich möchte mich morgen an meinen Traum erinnern. Und das immer wieder so in so einer Dauerschleife hören. Ich erinnere mich morgen an meinen Traum, ich erinnere mich morgen an den Traum. Und das ist sozusagen der letzte Gedanke, mit dem man einschläft. Und dann, wenn man aufwacht, ist es oft so beim ersten Mal schon, dass die Leute sich an ihren Traum dann erinnern. Und dann am besten die Augen zulassen und nochmal den Traum durchgehen und Revue passieren lassen. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn man ein Traumtagebuch führt, um dieses, sag ich mal, Traumgedächtnis zu stärken. Also diesen Teil im Gehirn, der sich dran erinnert, was man geträumt hat, was man verarbeitet und so weiter. Deswegen fällt es mir mittlerweile so leicht, dann in einen Powernap reinzugehen, weil ich es halt über Jahre schon geübt habe. Aber um da einmal reinzukommen initial, würde ich sagen, macht es halt mal 20, 25 Tage am Stück. Traumtagebuch schreiben, auch wenn man sich an nichts erinnert. Manchmal sind das wirklich so Kleinigkeiten wie, ich war mit einer anderen Person da. Dann schreib halt auf, ich war in dem Traum mit anderen Personen. Und dann fällt einem auf, was ist vielleicht die Emotion, die ich da gefühlt habe. War das eher dunkel, war das eher hell und so weiter. Und dann kommen diese Puzzleteile zusammen. Und beim nächsten Mal, wenn man träumt, kann man sich meistens noch an noch mehr erinnern. So, das ist der erste Schritt, um sich überhaupt dran zu erinnern. Dann passiert es ab und zu schon aus Versehen, dass man während des Traums merkt, dass man träumt. Das ist ein ganz schöner Zustand. Am besten die Augen einfach zulassen und sich drüber freuen und überlegen, wie steuere ich jetzt den Traum und es einfach mal auszuprobieren. Und dann ist sozusagen der dritte Schritt für Fortgeschrittene, wenn man das regelmäßig macht, in diesen Zustand reinkommen, in den man sich reinsinken lässt. Und da gibt es verschiedene Methoden. Ich habe mir am Anfang immer vorgestellt, dass ich, wenn ich die Augen zumache, dass ich so in mein Bett einsinke und irgendwie mein Traumkörper über mir schwebt. Dann habe ich mir vorgestellt, wie mein Traumkörper aufsteht, wie das sich anfühlt, wenn die Füße auf dem Boden sind, wie ich zum Spiegel laufe, wie ich mich im Spiegel angucke, wie ich meine Hände anfühle. Also um möglichst so ein Gefühl zu haben, wie das halt tatsächlich ist, wenn ich jetzt wach wäre. Und ich finde es am Anfang immer super schwer, sich die Hände vorzustellen. Aber wenn man das dann regelmäßig übt, wird es immer leichter und mein Ablauf geht so weiter. Ich stelle mir vor, wie ich durch den Spiegel durchlaufen kann und das wie so Wasser ist und ich dann halt runterfalle in ein Schwimmbad und ich spüre so den Aufprall auf meiner Haut und dann schwimme ich weiter und von da, wo ich schwimme, kann ich halt überall hin, in die Sahara, in einen Tempel, in das Podcast-Studio mit dir. Ich kann mir dann alles vorstellen, also ab da, wo ich diese ganzen Dinge im Kopf schon gespürt habe, kann ich mir halt alles überlegen und das ist einfach nur Übungssache.
Und man kann in der Presse nachlesen, dass du das auch nutzt, um schneller zu lernen, um deine Promotion jetzt voranzutreiben. Wie passt das zusammen? Also löst du dann kreative Probleme in diesem Zustand oder warum zahlt es auf schneller Lernen ein?
Ja, schon. Schneller Lernen in dem Sinne, also früher habe ich es ganz viel genutzt für auswendig Lernthemen. Ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert und da gibt es oft Themen, wo man sich einen Blog durchliest oder so mehrere Seiten durchliest und dann eine Zusammenfassung davon braucht oder so. Und ich habe dann in diesem Zustand mir eine Mindmap gemacht und überlegt, wie sind die Sachen verknüpft, mir da so Fragen gestellt und so weiter. Der Unterschied ist einfach, ich habe das auch oft ausprobiert, wenn ich das nicht mache, muss ich es mir halt nochmal durchlesen. Wenn ich das mache, weiß ich schon, was da steht. Also ich muss es mir nicht nochmal angucken. In dem Sinne habe ich schneller gelernt, weil ich mir das nicht noch 10-mal oder 3-mal angucken musste, sondern es halt schon in dem Moment verarbeitet habe. Das heißt einmal Verarbeitung, aber kreative Prozesse ist halt ein weiterer Schritt. Das heißt, jetzt in meiner Promotion mache ich das manchmal, wenn ich ganz viele Paper gelesen habe, dann mache ich auch so ein Powernap und überlege, was ist die Forschungsfrage? Was ist die, wie waren die Methoden, wie die anderen Autoren da dran gegangen sind? Was kann ich mir davon abgucken? Und überlege dann auch im Kopf, es gibt so verschiedene Strukturen bei der Promotion oder wie man halt so ein Paper schreibt, überlege ich so, okay, was ist die Konversation, in die ich einsteige? Was ist die Forschungsfrage? Was ist die Methode? Welches Problem löst mein Thema? Und verknüpfe das halt in dem Moment und es fällt mir einfach viel leichter, das im Traum zu machen, als wenn ich das auf Papier am Schreibtisch mache. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich mich mehr ablenken kann, wenn ich die Augen auf habe, aber es ist einfach ein viel fokussierterer Zustand. Es ist auch kein erholsamer Schlaf, was viele Leute mal denken, sondern ich nutze das halt wirklich produktiv. Also für mich ist der Powernap einfach nur, ich mache eine halbe Stunde Powernap, anstatt 2 Stunden daran zu lernen. So fühlt es sich so vom Verhältnis an.
Klingt sehr, sehr spannend und man kann von dir lernen. Wir verlinken deine Website und alles, wie das im Detail auch geht. Ich möchte nochmal eine Metaebene höher gehen und mit dir gegen Ende über das Thema mentale Gesundheit sprechen. Ist ja etwas, was sehr stark auch in der Leadership-Diskussion Thema ist, was eine gute Entwicklung ist. Und meine Beobachtung ist, dass Menschen mehr und mehr verstehen, dass man nicht nur arbeiten kann, man braucht Pausen, man braucht erholsamen Schlaf, man braucht Bewegung, man braucht Ernährung, ist alles irgendwie klar. Und trotzdem gibt es ausreichend viele Menschen, die es nicht tun. Und nach meiner Beobachtung gibt es 2 Gründe, warum sie es nicht tun. Erstens, keine Zeit. Das ist zumindest die Ausrede, die man hört. Und das zweite ist oft ein schlechtes Gewissen, was Menschen haben, wenn sie nicht produktiv sind, wenn sie während der Arbeitszeit vielleicht mal eine Microbreak machen und in welcher Form auch immer. Du selber berichtest auch, dass du dieses schlechte Gefühl im Hinterkopf kennst, dieses schlechte Gewissen, faul zu sein, sich nicht verdient zu haben, auszuruhen, aber dass du da jetzt ein Stück weit geheilt bist. Was kannst du Menschen mitgeben, die dieses Gefühl kennen, wenn sie dann am Strand sitzen oder so, dass sie gedanklich eigentlich schon wieder bei der Arbeit sind, weil sie eben dieses schlechte Gewissen haben? Wie wird man diese Stimme los oder wie kann man sie zumindest temporär immer mal wieder leiser schalten?
Also ich glaube da nicht an so Quick Fixes, dass ich einfach mit einer Übung, die jetzt in 10 Minuten geht, das einfach abstellen kann. Das ist aus meiner Sicht etwas, was wieder zu Burnout führen kann, wenn man das einfach ignoriert die ganze Zeit und versucht wegzudrücken. Was da aus meiner Sicht hilft, also mir hat das sehr geholfen, mit einem Coach zu arbeiten, aber wenn man das nicht tut, ich erkläre jetzt mal die Anleitung, wie ich es machen würde.
Gerne.
Also im ersten Schritt, welches Gefühl kommt da hoch, wenn ich daran denke, oh, jetzt habe ich wieder meine To-Dos. Zum Beispiel Stress. Und dann frage ich mich, also mach die Augen zu, frag mich, wo sitzt der Stress? Keine Ahnung, in der Brust oder im Kopf oder so, ne? Und dann versuche ich mir diesen Stress so richtig zu visualisieren, sagen wir in der Brust. Welche Farbe hat der? Welche Form? Wie fühlt er sich an? Und so weiter. Also wirklich, stell dir den Stress vor, wie der materialisiert wird. Und dann frage ich mich, ist das ein neues Gefühl oder ein altes Gefühl? Habe ich das schon mal gespürt? Und wenn es ein altes Gefühl ist, wann habe ich es das erste Mal gespürt? Dann gehe ich in die Erinnerung rein und im nächsten Schritt überlege ich, was hat sich die Mona in dem Moment, was hätte die gebraucht oder was hat da gefehlt, was ist wieder das Bedürfnis? Und versuche einen Zusammenhang zu machen zwischen der Situation, wo ich dieses Bedürfnis hatte und der Situation, wo ich am Strand bin und an meine To-Dos denke. Was ist da der Zusammenhang? Habe ich vielleicht damals eine Deadline verpasst, weil ich nicht dran gedacht habe? Oder, ne? Und dann überlege ich, ist das denn so? Also habe ich damals wirklich, war das damals wirklich schlimm? Gab es einen Grund, gestresst zu sein oder nicht? Und wenn ich feststelle, nee, das ist eigentlich ein Missverständnis, dann suche ich nach 3 Gründen, warum das ein Missverständnis ist. Also zum Beispiel, es geht mir gut, wenn ich mich entspanne, geht es auch anderen Leuten gut, wenn ich mit denen danach rede. Oder ein anderer Glaubenssatz, ich kann mich auf mein Team verlassen, die werden die To-Dos schon machen. Oder also so verschiedene Sachen. Ich gebe immer mein Bestes ist gut genug. Einfach verschiedene Gründe zu finden, warum es okay ist, trotzdem da zu sein. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, was ich dann machen könnte. Aber zum Beispiel, es reicht schon, allein zu schnipsen. Jedes Mal, wenn ich mich dabei beobachte, dass ich am Strand an To-Dos denke, einfach schnipsen und merken, oh, da ist es ja wieder. Und das erstmal überhaupt nicht zu bewerten und dann mir wieder diese 3 Gründe in den Kopf zu rufen. Ich gebe mein Bestes ist gut genug. Und wenn ich mich entspanne, dann geht es mir besser und den Menschen um mich herum besser. Also diese Gründe in den Kopf rufen und irgendwann nach einer Zeit geht dieses Missverständnis. Das ist jetzt, sage ich mal, der Selbsthilfekurs. Mhm. Bisschen mühsam. Ich würde dazu einfach für 2 Sessions zur Hypnose gehen und mir das einmal entfernen lassen, dieses Denkmuster. So, für mich ist es wirklich so wie Mani-Pediküre, so für den Kopf. So einfach mal einmal ändern. Hatte ich auch letztens mit Steuern gemacht. Irgendwie, warum schiebe ich immer Steuern auf und so weiter.
Okay.
Bin dann zur Hypnose gegangen, um diese Resistenz zu Steuern wieder aufzulösen.
Was war da der Grund? Weil ich glaube, da bist du auch nicht die Einzige, die sowas vor sich her schiebt.
Auch wieder irgend so eine Erinnerung aus der Vergangenheit, wo ich gesehen habe, wie meine Mutter an der Steuererklärung saß und dann keine Zeit für mich hatte. Und wahrscheinlich hat sich dann in meinem Kopf so verknüpft, Steuern heißt, dass ich keine Aufmerksamkeit bekomme. Also wenn ich den Steuern keine Aufmerksamkeit gebe, habe ich mehr Aufmerksamkeit. So ganz viele verschiedene Missverständnisse.
Mhm. Ich muss gerade, wo du gesagt hast, so das einfach so wegmachen. Ich weiß nicht, hast du einen Film Man in Black gesehen?
Mhm.
Ja, da haben die doch so einen Stab, wo sie den davor halten und dann erinnern die sich an nichts mehr. So müsste man das auch mit einigen Glaubenssätzen machen. Interessant, mega, mega interessant. Ich möchte mit dir am Schluss noch über ein Thema sprechen, was auch viele Menschen, glaube ich, treibt, und zwar über Erfolg. Wenn man auf dich guckt, du bist in der Presse, du bist auf LinkedIn, dann würden viele wahrscheinlich sagen, die Mona Gazi ist eine erfolgreiche Person. Aber was du auch schreibst, ist, dass erfolgreich sein nicht gleich bedeutet, sich erfolgreich fühlen. Und das war auch so ein Satz von dir, der mich wirklich inspiriert hat, weil ich habe auch den ein oder anderen Erfolg feiern dürfen und ganz oft gemerkt, der sackt nicht ein. Ich fühle mich nicht anders danach als davor. Und deshalb meine Frage an dich, erstens, wie definierst du heute für dich Erfolg? Und wie können wir besser darin werden, Erfolge auch wirklich emotional anzunehmen und auch dauerhaft abzuspeichern?
2 große Fragen.
Ja.
Erfolg ist für mich darauf zu freuen, was ich mache. Und das richtet sich ein bisschen nach meinen Werten. Also einer meiner wichtigsten Werte ist meine Gesundheit. Wenn es mir gut geht, dann geht es auch anderen gut. Das ist wieder dieser Glaubenssatz. Der zweite ist meine Beziehungen, Menschen um mich herum. Ich habe mich einfach mal gefragt, wenn ich jetzt morgen sterben würde, und das stellen sich ja viele, aber wenn ich morgen sterben würde, was ist mir dann am wichtigsten aus der Vergangenheit? Und es ist für mich immer, meine Gesundheit und meine Beziehungen stehen an erster Stelle. Und dann das Dritte ist für mich halt so Weiterentwicklung und vorankommen, etwas aufbauen, etwas bewegen, Menschen helfen. Also ab da, wo, sage ich mal, meine wichtigsten Grundbedürfnisse abgedeckt sind, dann auch so zurückgeben. Das heißt, für mich ist Erfolg, wenn ich an einem Punkt bin, dass ich genug Zeit und Ressourcen habe, auch dieses Zurückgeben zu schaffen und genug Zeit für meine Beziehungen zu haben und gesund zu sein. Und ich bin sehr erfolgreich laut dieser Definition. Also ich bin momentan wirklich auf dem Level, wo ich einige Stunden meiner Zeit pro Woche spenden kann, um mich zum Beispiel politisch zu engagieren oder Menschen coache, die es sich nicht leisten können. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl für mich. Und ich fühle mich mit so, wie das ist, sehr erfolgreich. Und ja, wie das andere Menschen jetzt auch schaffen können, diese Definition von Erfolg für sich zu finden. Ich glaube, es hat, also was mir sehr geholfen hat, ist zu überlegen, was sind Menschen, die ich sehr inspirierend finde? 3 Menschen überlegen, die ich inspirierend finde. Dann überlegen, was finde ich an denen am inspirierendsten? Zum Beispiel deren Drive oder deren, wie sie auf sich achten oder wie sie mit anderen Menschen umgehen oder, ne, also welche Eigenschaften möchte ich gerne auch haben. Und das Interessante bei dieser Übung ist, ich nehme jetzt das vorweg, das Interessante ist, diese Eigenschaften hat man selbst auch schon, aber lebt sie vielleicht noch nicht so sehr aus. Und dann einfach diese Eigenschaften nutzen und als Werte für sich definieren und daraus zu überlegen, was ist eigentlich für mich Erfolg. Und natürlich kann man sich dann überlegen, ein Vision Board zu machen und zu überlegen, wenn ich das habe, dann bin ich erfolgreich. Aber dieses, das ist ja wieder Erfolg, so an Leistung und an Meilensteine zu knüpfen. Und das bringt nicht nachhaltig zum Erfolg, sondern das im jetzigen Moment mich gut fühlen, das ist Erfolg. Mhm.
Und den weiteren Teil noch, wenn Menschen oft Erfolge auch feiern, vielleicht auch so wirtschaftliche Erfolge, Beförderung und so, das sind ja keine falschen Dinge. Wichtig auch ist Erfolge. Ja nur, genau. Absolut. Wichtig ist ja nur, nicht das zur einzigen Quelle vom Selbstwert zu machen. Aber wie können wir besser darin werden, das nicht einfach abzuhaken? Du hast ja auch mal gesagt, dadurch, dass du früh schon Erfolge gefeiert hast, hat dein Umfeld das quasi schon immer so als gegeben hingenommen und dir gar nicht die Anerkennung gegeben und du dementsprechend auch nicht. Aber wie können wir kurz mal innehalten, das wirklich sacken lassen und das auch auf unser Selbstvertrauen, auf unsere Zufriedenheit einzahlen lassen?
Eine Methode, die mir sehr gefällt, ist, ich habe mittlerweile eine Freundin, die auf einer ähnlichen Bereich ist wie ich, also auch Unternehmerin. Und wir haben uns als Accountability-Partner vorgenommen, uns immer Erfolge zu schreiben, dass wir das zumindest zu zweit feiern. Also ich weiß, wir beide haben oft einen stressigen Alltag und wir beide haben wahrscheinlich nach außen sieht das aus nach vielen Erfolgen, aber es fühlt sich nicht oft erfolgreich an. Und dann schreiben wir uns das gegenseitig und wir hypen uns einfach extrem so wie so große Fans. Also vielleicht einfach so eine Person finden, der man aktiv sagt, hey, bitte feiere mich dafür, für das, was ich mache und mache mich bitte darauf aufmerksam, wenn irgendwas Cooles passiert ist. Ich habe das mittlerweile mit vielen Freunden, dass ich das so etabliert habe, dass wir uns einfach gegenseitig mehr feiern für das, was passiert, weil vor allem für leistungsorientierte Menschen und Workaholics, es fällt einem nicht auf. Es geht immer höher, weiter, schneller, besser. Es geht immer. Und das ist umso schöner, wenn man dann Menschen im Umfeld hat, die nochmal einen drauf aufmerksam machen. Und das Wichtige ist halt, dass das Menschen sind, die man auch wirklich respektiert und die auch total auf Augenhöhe sind.
Ja. Das ist mega spannend, was du gerade sagst, weil Simon Sinek, großer Leadership-Coach und Meinungsführer, schreibt in diesem Moment ein Buch über Friendship. Und ich habe ein Interview mit ihm darüber gelesen, war ein längeres, und da geht es darum, dass er sagt, normalerweise definieren wir Freundschaft darüber, wer für einen da ist, wenn es einem schlecht geht. Und das ist eine Kategorie von Freundschaft. Aber er sagt, typischerweise ist der Circle von den Menschen, denen man ganz offen, ungefiltert sagen kann, wenn was richtig gut läuft, der ist viel kleiner. Weil da kommt Neid ins Spiel, da kommt Missgunst ins Spiel und diese Dinge. Und das ist das, was du gerade sagst. Es reicht schon eine Person, der man ungefiltert sagen kann, ich fühle mich gerade richtig gut, weil ich habe das gerockt, und die Person völlig neidfrei feiert dich dafür, was du vielleicht nicht so kannst in dem Moment. Das ist, sagt er, kann man zustimmen oder nicht, aber nochmal eine andere Kategorie Freund, die auch eine wichtige Funktion im eigenen sozialen Netzwerk haben sollte. Das hilft, glaube ich, Menschen extrem, die vielleicht sich selber dieses Cheering nicht so geben können, dass es eine andere Person entsprechend macht. Ich sehe gerade, ich bin ungefähr bei der Hälfte von den Themen, die ich besprechen wollte. Aber ich glaube, wir machen nochmal einen Teil 2 in ein paar Monaten. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen, und zwar das Thema Intelligenz. Wenn man über dich liest, dann fallen oft so die Wörter wie Wunderkind, wie Überfliegerin, einfach aus der Tatsache, dass du gewisse Noten erreicht hast, Dinge schnell geschafft hast. Und du stehst da gar nicht so dahinter, weil du sagst, die Menschen sehen natürlich nicht immer den enormen Aufwand. Und ich glaube, das ist heute auch ein bisschen rausgekommen. Du machst über Gedanken, wie man einen Powernap nutzen kann, etc. Ich finde, Intelligenz hat etwas mit Geld gemeinsam, und zwar in der folgenden Art. Die Menschen, die nicht so viel Geld haben, denken immer, dass die Menschen, die reich sind, überhaupt keine Probleme haben. Und ganz ähnlich sind Menschen, die durchschnittlich intelligent sind, denken, wenn man so einen ganz hohen IQ hat, dann ist das Leben ganz einfach. Dann gibt's keine Probleme, weil alles einem zufliegt. Da würde ich gerne deine Perspektive darauf erfahren. Wie guckst du auf Intelligenz als Konzept sozusagen, und wie bewertest du deine eigene Ausprägung? Ist es etwas, was dir eher hilft oder eher schadet? Wie guckst du da drauf?
Ja, Intelligenz, also ich finde das eine sehr spannende Frage. Also ich glaube, meine Intelligenz, ich vergleiche das ein bisschen wie Talent. Also manche Menschen haben ein Talent in etwas, aber trotzdem, wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, sind es nicht unbedingt die Talentiertesten, die sehr erfolgreich in etwas werden, sondern die, die halt wirklich viel in dem Bereich gemacht haben und sich da einen Namen aufgebaut haben oder die einfach mehr Stunden reingesteckt haben und diesen Skill gelernt haben. Und ja, ähnlich sehe ich es auch mit Intelligenz in Kombination mit Erfolg oder mit Leistung, sage ich mal. Ich glaube, dass Intelligenz, und dazu habe ich auch letztens einen Artikel geschrieben, Intelligenz ist zu, sagen wir, glaube ich, 40% genetisch. Und dann hängt es aber zu 60% vom Umfeld und von den Rahmenbedingungen ab, wie die gefördert wird. Also zum Beispiel Hochbegabung, ne? Ganz viele Leute reden ja immer davon, dass Hochbegabte irgendwie leistungsorientiert oder ein besseres Potenzial haben, Leistung zu bringen. Aber es ist aus meiner Sicht nicht so, sondern es hängt halt sehr davon ab, wie man gefördert wird und wie das Umfeld ist. Und ich hatte halt wirklich Glück mit meinen ganzen Rahmenbedingungen, allein schon in Deutschland geboren zu sein. Ich bin halb Iranerin, ich hätte auch sein können, dass ich im Iran geboren werde. Oder kein Mensch kann sich ja aussuchen, wo er geboren wird sozusagen. Aber diese verschiedenen Rahmenbedingungen, dass meine Eltern auch schon Akademiker waren oder dass sie sich sehr technisch orientierte Berufe ausgesucht haben und es deswegen für mich so normal war, also dass das für mich schon so der Standard war, das hat natürlich viel dazu beigetragen, wie bei mir sich die Intelligenz am Ende ausgeprägt hat in Form von Leistung. Und deswegen, ich würde auch sagen, halt Intelligenz ist nicht gleich eine Leistungserbringung oder sowas. Es ist einfach nur wie so eine Art Grundstartpunkt, der einem irgendwie helfen kann, aber der unbedingt nicht unbedingt helfen muss. Mhm. Weil es gibt auch sehr viele intelligente Menschen, die nicht frühzeitig gefördert werden, die dann auch sogar arbeitslos werden, weil sie gar nichts damit anfangen können und überhaupt nicht wissen, worauf sie sich fokussieren wollen. Und da ist es aus meiner Sicht ein Geschenk, dass ich einfach schon früh wusste, was mich interessiert und was mir Spaß macht und in welche Richtung ich gehen will. Und dementsprechend wirkt das jetzt alles so schnell, und das ist auch schnell, aber es liegt halt daran, dass ich einfach schon ganz früh wusste, wo will ich hin und wie komme ich dahin. Also wenn man sein Ziel kennt, kann man ja es einfach ganz leicht runterbrechen, was sind die einzelnen Schritte, um dahin zu kommen. Mhm.
Macht total Sinn. So, wenn wir uns jetzt nochmal hier das Logo angucken, wir sind im Auf- und Ab-Podcast, und ich möchte ja der Frage nachgehen, was Menschen unterscheidet, die aus Krisen, wie du eine erlebt hast, gestärkt zurückkommen im Vergleich zu denen, die sich durch so eine Krise auch dauerhaft brechen lassen. Und was würdest du sagen, welche Themen, welche Dinge, welche Eigenschaften, welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass man eben aus einer Lebenskrise wirklich stärker zurückkommen kann?
Das ist jetzt sehr subjektiv, weil ich die andere Seite gar nicht erfahren habe.
Ja.
Ich denke, das Umfeld, also gute Freunde, also gute Beziehungen. Es müssen nicht unbedingt Freunde sein, aber wie so eine Art Support-System. Menschen im Umfeld, auf die man sich verlassen kann, denen man vertrauen kann. Dann einfach so Grundvoraussetzungen wie richtiger Schlaf, richtige Ernährung, ja, also viele verschiedene Dinge, die einfach eigentlich, also die so einfach sind eigentlich umzusetzen, aber die einem Stabilität und Routine geben. Und dann halt, also was mir sehr viel geholfen hat, war wirklich an diesen Mindset-Themen zu arbeiten. Das war für mich eigentlich das Hauptding, also was mich da wirklich rausgebracht hat. Und ich glaube, weshalb ich zu einer so sehr hohen Sicherheit sagen kann, zu 98% kriege ich das nicht mehr, ist wirklich die Hypnosetherapie und das Neurocoaching. Also es ist wirklich, dass ich halt sehr, ich fühle das einfach intrinsisch, dass das Thema aufgelöst ist. Mhm. Wer weiß, was noch für Themen aufkommen, aber...
Das Leben ist eine Reise.
Genau.
Und wenn du jetzt, letzte Frage, und die stelle ich jedem Gast, der mich hier besucht, wenn du auf dein persönliches Auf und Ab bisher deines Lebens nochmal zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Durch die tiefsten Tiefs habe ich auch meine höchsten Hochs gehabt. Und meine Erkenntnis ist, es geht irgendwann immer wieder bergauf. Und gleichzeitig, also weiß ich natürlich, ich weiß, es kommt auch wieder irgendwie eine schwierigere Phase. Und die Erkenntnis daraus ist, ich habe alle Fähigkeiten und Ressourcen um mich herum, um damit umzugehen.
Mega stark. Und die haben wir alle. Manche sehen sie gerade nicht so. Manche brauchen einen kleinen Schubs, eine kleine Hilfe von links oder rechts. Aber die haben wir alle. Du hast es gezeigt. Sehr, sehr inspirierende Geschichte bis dahin. Vielen, vielen Dank, liebe Mona, dass du hier bist. Dein Terminkalender ist immer voll. Ich weiß sehr zu schätzen, dass du mich hier in München besucht hast. Ich werde deinen Weg weiter nah begleiten und verfolgen. Ich glaube auch viele, die hier zugehört haben. Ich werde dein LinkedIn-Profil und alles, wo man dich finden kann, noch verlinken. Und vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.